Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist eine wunderbare Zeit im Jahr und diesmal ist es nicht der November und auch nicht der Oktober. Wir waren vorhin schon komplett verwirrt, denn es ist tatsächlich noch Januar und der FC Ingolstadt hat seinen Trainer entlassen. Das könnte in unserer unglaublich langen Historie ungefähr das erste Mal sein, dass es im Januar passiert.
Ich glaube, Jürgen Perez ist mal in der Winterpause entlassen worden, aber es ist schon länger her.
Wir brechen mit Traditionen. Mit manchen Traditionen muss man ja einfach brechen. Das kann nicht immer der November sein. Ja, egal. Wir sind hier. Wir haben ursprünglich mal gedacht, wir sollten eigentlich mal wieder aufnehmen. Und jetzt ist der Verein dazwischen gekommen und dachte, komm, lass doch mal den Trainer rausschmeißen. Was für uns jetzt dafür sorgt, dass wir heute am, was haben wir heute, den 31. Januar, eben der zum einen letzte Tag der Transferphase und zum anderen der Entlassungstag von Rüdiger Rehm ist. Deswegen schicke ich direkt mal vorweg, es könnte sich auch einiges ändern, bis ihr diese Podcast-Folge hört. Aber bis dahin sind wir heute erstmal wieder zu dritt, ranten vielleicht ein bisschen und sehen den Bene gerade technische Probleme vorschieben. Ich weiß auch nicht genau, ich kann das ein bisschen überbrücken, Leute. Soll ich einen Witz erzählen?
Also so, jetzt verstehe ich euch wieder.
Hallo Bene.
Ist egal. So, also Bene hat seine technischen Probleme, glaube ich, gefixt. Also er schaut immer noch ganz verstört irgendwie. Also ich muss vielleicht wegschieben. Wir sind dadurch, dass alles kurzfristiger war, heute nicht alle physisch vor Ort. Ich habe den Martin hier bei mir. Servus Martin.
Ja, ich bin bei gehört. Dir. Das ist so, wie es immer ist.
Ja, können wir einfach nochmal neu anfangen.
Und der Wähler, den ihr jetzt gerade gehört habt, der so tut, als würden wir jetzt wirklich nochmal neu anfangen, nur weil er sein Mikrofon und sein Headset schon wieder nicht hinbekommt. Der ist auch da, aber der ist uns zugeschaltet. Servus Bene.
Servus.
Ja, er ist begeistert, ihr merkt es. Alles klar. Ich würde trotzdem sagen, wir haben schon vorweggegriffen, wo wir jetzt eigentlich gerade stehen, wo wir gerade so sind, was total passiert ist, aber wir sollten vielleicht erst nochmal doch mal aufräumen, wie es jetzt zu diesem erneuten Paukenschlag gekommen ist. Ist das ein Plan? Hat der Bock?
Ja, natürlich. Ich glaube, wenn das Schanzer Zeitspiel in der Vergangenheit geglänzt hat, dann in Phasen wie diese.
Ja, wir hatten eigentlich ursprünglich mal gedacht, hey, komm, lass uns jetzt auch das Dortmund-Spiel auch noch abwarten. Aber wenn das Dortmund-Spiel dann jetzt ein Sieg geworden wäre, dann hätten wir echt Probleme gehabt irgendwie in unserer Rant-Verfassung. Aber deswegen hören wir uns auch erstmal Aue an. Erstes Spiel nach der Winterpause. Wir haben uns das letzte Mal zwischen Weihnachten und Neujahr gehört. Da waren wir ja alle schon nicht so unglaublich euphorisch, was so den Start in die Rückrunde angeht. Ich würde mal sagen, ein Großteil unserer Prognose hat gestimmt. Es war irgendwie arschkalt, es hat geregnet, es war Montagabend gegen Aue und es waren ja gar nicht so viele Zuschauer da, aber eigentlich für Montagabend gegen Aue dann doch mehr, als ich erwartet hätte. Aber das Ergebnis war jetzt nicht unbedingt das, was wir uns erwünscht hätten. Vor allem, nachdem unser neuer Top-Scorer, unser neuer Top-Stürmer, nach 9 Minuten dieses 1-0 reinmacht und man sich ja eigentlich denken müsste, okay, gut, neues Jahr fängt gut an. Nur was zur Hölle ist schiefgelaufen?
Naja, also ich war ja gefühlt der Einzige in diesem Stadion, der irgendwie so ein bisschen was wie Euphorie mitgebracht hat aus der Winterpause. Ich weiß selber nicht, das traut man jetzt mir erstens auch nicht zu und zweitens, weiß ich selber nicht woher.
Weißt du nicht, dass der ein oder andere Aue-Fan auch Euphorie dabei hatte?
Weiß ich nicht. Ja, gut, die kamen jetzt auch nicht mit so einer tollen Hinrunde im Gepäck. Nee, aber also ich habe das so ein bisschen aus dem Chemnitz-Testspiel, das einzige, das ja quasi zwischen unserer letzten Aufnahme und dem Ligastart dann lag, gezogen. Ein 4-0-Sieg, der mir zumindest vermittelt hat, dass da in der Winterpause viel, viel Eingespieltheit irgendwie hinzugekommen ist. Das ist System, das wir auch beim letzten Mal schon ein bisschen besprochen haben, das seine Vor- und Nachteile bestimmt hat. Gefühlt für mich ein bisschen optimiert wurde in der Winterpause, dass da Laufwege gestimmt haben, dass auch eine Torgefahr da war. Und darauf habe ich so ein bisschen meine Euphorie gefußt und habe das natürlich auch jedem mitteilen müssen. Und bin dann natürlich ordentlich auf die Schnauze gefallen, wenn man jetzt so die Wochen seither irgendwie anschaut oder beziehungsweise auch das Spiel für sich genommen.
Ja, ich kann mich auch ganz dunkel an so eine ganz diffuse WhatsApp-Nachricht irgendwie erinnern, wo es irgendwie schon von irgendwelchen positiven Dingen berichtet wurde und ich einfach nicht ernst genommen habe, was du genau gerade willst und mir eher dachte, das ist Sarkasmus oder passiert da gerade wirklich irgendwas Gutes. Ja, aber schön. Schön, dass du dich da auch noch so gut erinnern kannst. Okay.
Ja, natürlich. Also bei solche Fehler mache ich nicht nochmal. Aber ja, also ich war der Einzige offenbar, der mit dieser Euphorie da reingestartet ist. Wurde auch so ein bisschen, finde ich, bestätigt von der Mannschaft, weil so in diesen ersten Minuten fand ich auch das Pressing ganz okay. Klar ist das Tor dann wieder eher eine Zufallsproduktion, aber es war zu dem Zeitpunkt jetzt nicht aus dem Nichts oder so. Also ich finde, wir sind logisch, verdient ist zu diesem frühen Zeitpunkt ein großes Wort, aber wir sind jetzt nicht komplett unlogisch in Führung gegangen. Was danach passiert ist, kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Danach wieder alter Trott.
Ja, ich meine, wie du schon sagst, ich finde auch das Tor in der 9. Minute ist ein bisschen früh, um über ihn zu reden, aber ja, ich habe auch noch Erinnerung, dass es eigentlich ja ganz gut losging. Also jetzt auch nicht nur dieses Tor, ich meine, das war ein Riesenabwehrbock, einfach dieses Tor, aber es war am Ende des Tages immer gut, dass Butler den Laufweg nimmt, dass er da drauf geht, dass er im Endeffekt zum Fehler dann irgendwie, naja, zwingt ist wahrscheinlich übertrieben, aber dass er es zumindest ausnutzt und ihn dann auch reinmacht. Also ich kann auch in der Vergangenheit den einen oder anderen Stürmer geben, der den auch nicht reingemacht hätte. Ja, deswegen vielleicht mal denn der Nächste. Also ich bin auch ratlos, deswegen frage ich dich aber gleich mal, wen hast du irgendwelche Erklärungsansätze für dieses, für den Einbruch spätestens mal dann irgendwie ab der 30. Minute in diesem Ausspiel?
Schwierig, sehr schwierig. Also ich kann euch da nur zustimmen, weil eigentlich solltest du ja zumindest davon ausgehen, dass wenn du so perfekt in das Spiel startest, dass du ein schnelles 1-0 hast, dass dir dann gegebenenfalls Sicherheit gibt, dass dir gegebenenfalls auch Räume eröffnet, weil dann eben sich der Gegner und insbesondere in so einer Situation wie Aue dann nicht mit dem 0-0 oder mit dem Unentschieden zufrieden geben kann, sondern dann selber irgendwann mal auch was für das Spiel machen muss. Also eigentlich sind die Voraussetzungen perfekt und wie du dann das Spiel wieder so hergegeben kannst, das ist schon wirklich sehr, sehr schwierig. Was ich aber auf jeden Fall dazu sagen kann, also das hat man dann auch insbesondere beim 1-1 gemerkt, das wieder relativ offengelegt hat, dass auch strukturell im Abwehrverhalten so manche Sachen nicht passen. Eines Ball mit einer relativ, sage ich mal, einfachen Seitenverlagerung. Und der führt dann dazu, dass halt du ein Gegentor bekommst aus einer Situation, wo du es nicht hätte bekommen müssen, weil keiner in den Zweikampf kommt, weil die Positionierung bzw. Abwehrstruktur einfach nicht passt. Und das ist ja, ich fühle mich erinnert wieder an unsere Folge gegen Ende des letzten Jahres, wo wir das auch wieder mehrmals angesprochen haben. Also dass zwar auf dem Papier relativ wenig Gegentore stehen, dass das aber nicht unbedingt in jeder Situation immer so ausgesehen hat. Also wo wir ja schon sehr, sehr kritisch hinterfragt haben, ist das wirklich eine echte oder liegt es an der echten Abwehrleistung beziehungsweise an der realen Qualität oder sind vielleicht auch mehrere Situationen in einigen Spielen sehr, sehr gut gelaufen?
Ja, vor allem, wenn du in dem Spiel auch sagen musst, das, wie schon gesagt, das 1-1 war ja auch irgendwie so ein, ein Seitenwechsel, ein langer Ball, da steht plötzlich wieder einer auf dem Tor. Das war ja in der 30. Minute irgendwie vorher auch schon so, bevor man da stand ja auch plötzlich, ich weiß nicht, wer es war von Aue, einfach aus dem Nichts zentral vor Funk und schießt ihn halt genau an. Also das muss eigentlich auch schon das 1-1 sein. Das war eine ähnliche Situation, wie du sagst. Also eigentlich stehst du ja theoretisch immer stabil und dann kommen halt solche extremen Böcke aus Situationen, wo du gar nicht erklären kannst. Wie zur Hölle kann jetzt plötzlich einer Mutterseelen allein vom Torwart stehen? Und halt vor allem auch so ein Aue. Es ist ja nicht so, als okay, gegen Elversberg spielt so eine Geschichte, oder gegen 60. Okay, dann hat er einfach einen Geniestreich ausgepackt. Aber dass man sich gegen Aue mehrfach solche Dinge einfängt, das zeigt halt einfach, dass da, ist es die Dreierkette, Fünferkette, was auch immer, die da hinten Probleme hat, oder haben wir einfach generell ein Problem in der individuellen Zuordnung?
Ja, es sind halt meiner Meinung nach schon, also wie gesagt, sei es im Offensivspiel, das ist auch zum Teil die Positionierung, zum Teil die Struktur und so ist es dann auch bei der Defensive und dann musst du ja schon sagen, also dass dann insbesondere mit einer Dreier-Fünfer-Kettenstruktur, die ja eigentlich dazu dienen sollte, dass du zumindest in der Defensive dieses Plus an Stabilität hast, beziehungsweise diesen einen Mann mehr hinten und gerade in diese Dreierkette, den du dann auch verteilen kannst. Klar bist du dann in der einen oder anderen Situation vielleicht mal offener gegen Verlagerung, weil du eben, wie du schon sagst, dann vielleicht nicht die direkte Positionierung gegenüber dem Mann hast, außen, aber dass du dann über Verschiebestrukturen regeln kannst. Und das hat halt hier überhaupt nicht gepasst. Und das ist ja dann schon fast wieder sinnbildlich. Also wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen zu dem Elfer und dem letzten Endes dann 2-1.
Ich bremse dich mal ein, ich habe noch ein paar Sachen zum 1-1. Zum einen würde ich gerne, also den ersten Schuss pariert ja Funk erstmal noch auch in die richtige Richtung, aber ich verstehe es beim für der fünften Wiederholung nicht. Es sieht so komisch aus, was er dann beim Nachschuss macht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, er schaltet ab und denkt, er schießt nicht mehr aufs Tor. Also ich weiß nicht, ich will gar nicht sagen, dass er den kriegen muss, den Nachschuss. Und dass er den kriegen kann, weiß ich nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er fängt an zu laufen und bleibt dann stehen oder zögert und wundert sich dann, dass der Gegner ins Tor schießt. Also vielleicht ist es die Wiederholung, die so komisch aussieht, aber es sieht irgendwie ganz, ganz merkwürdig aus, die Aktion einfach beim Nachschuss.
Ich habe jetzt das Tor nicht mehr so gerade vor Augen, aber ich glaube, dieses Abschalten und ja nicht mit letzter Konsequenz etwas tun, das zieht sich dann auch durch die nächsten Spiele. Also ich glaube, da können wir auch nochmal dann mindestens auf zwei Szenen irgendwie nochmal, wo das genau Gleiche, was du jetzt gerade gesagt hast, irgendwie mit zutrifft, springen dann später.
Die glorreiche Konstanz. Wir haben doch wieder einen Konstanzfaktor gefunden. Ja. Zu viel abschalten. Und das andere, was ich sagen wollte, das ist ja auch ein bisschen die Frage, was ich in der Wiederholung immer nicht ganz rauskommt. Direkt nach dem 1-1 ist der nächste Angriff für Aue und Brakelmann, sagen wir mal, geht rustikal in den Zweikampf, ohne Richtung Ball zu gehen, sondern wirklich einfach nur, ja, das ist schon angelegter Arm, aber er geht halt oben in den Oberkörper und trifft ihn unten. Und ich habe im Spiel gefragt, das ist rot, das ist hundertprozentig rot, das ist zu hart dafür, dass er nicht den Ball kriegen kann. Schiedsrichter lässt es laufen, Magenta sagt auch irgendwie, ja, glücklich für Brakelmann. Wie habt ihr das gesehen?
Also ich würde es unterstreichen, ist wahrscheinlich, also liegt noch im Ermessensspielraum, aber man kann sich auf keinen Fall beschweren, wenn dann eben der Pfiff kommt und dann ist es rot wegen der Notbremse.
Ja, also es passt natürlich so ein bisschen zu Brakelmanns Spiel auch, dass er schon mit einem gesunden Selbstvertrauen irgendwie in den Zweikampf geht und da den Körperkontakt nicht scheut, aber es ist ihm halt spätestens dann im Spiel gegen Elversberg komplett auf die Füße auch gefallen. Und auch da, ich sehe es ja so ein bisschen wie Bene auch, im Endeffekt darf sich nicht beschweren, wenn es abgepfiffen wird, und na klar ist es dann auch rot, gibt es keine zwei Meinungen, aber
das ist wahrscheinlich so eine Szene, die der Videobeweis dann auch nicht zurücknehmen würde, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich auch sagt, naja, oder vielleicht schaust du dir an, aber es ist keine klare Fehlentscheidung. Man muss schon sagen, also man hätte sich definitiv nicht beschweren dürfen. Es war jetzt einfach auch wieder nicht so unglaublich intelligent verteidigt. Also ja, du sagst, es ist Selbstvertrauen, aber andererseits ist es halt auch so, naja, muss ich denn überhaupt in diese Situation so kommen? Also kann ich ihn nicht noch ablaufen oder ist da nicht noch wer anders, der vielleicht dann noch eingreifen kann, ein Torwart, oder muss ich da überhaupt so in den Zweikampf?
Ja, und Selbstvertrauen ist halt positiv formuliert, also negativ formuliert wäre halt dumm, also weil du halt einfach Spielraum gibst, dass dir wahrscheinlich, ja, sagen wir mal 50% der Schiedsrichter dann negativ auslegen.
Ja. Ja, vor allem in der Geschwindigkeit. Das ist ja auch oft das Argument. Ich meine, er trifft ihn halt in der Geschwindigkeit auch nicht, aber von hinten, von oben und unten. Und ich meine, da habe ich mich schon gewundert, dass auch ein Linienrichter, der direkt daneben steht, auch nichts anzeigt. Aber wir sind nicht böse drum. Ja, wir haben ja noch genug Schiedsrichter-Diskussionen dann irgendwie im nächsten Spiel. So, jetzt sind wir in der Halbzeit. Ich hatte tatsächlich noch eine Szene, die ich im Spiel überhaupt nicht realisiert habe. Ist dann auch wieder Brakelmann.
Ja.
Ein ziemlich klares Handspiel, wobei man natürlich klar sagen muss, ja, also man sieht natürlich, wie überrascht er ist. Also kommt aus einer Ecke oder aus der Flanke, ich weiß es nicht, dann durch zwei Mitspieler durchgeht und er hat die Hand halt schon ziemlich weit vom Körper weg und er nimmt damit auch definitiv dem Gegner die Chance, der dahinter steht. Aber man merkt für mich, dass er sehr überrascht ist und die Hand auch sofort so wegzuziehen. Jetzt weiß ich nicht, wie ist die aktuelle Regelung. Ist ja jedes Jahr anders irgendwie im Handspiel, aber auch da wieder Frage, Elfmeter, ja, nein. Auch da war wieder so der Tenor, überall, was man gelesen hat, naja, jetzt auch nicht unglücklich gewesen für Ingolstadt, dass das keinen Elfmeter gab.
Also ich habe es mir vorher nochmal angeschaut und bin da eher bei, dass das sogar noch mehr Elfer ist als die Szene in der ersten Halbzeit. Für mich.
Erste Halbzeit ist?
Brackenmann.
Erste Halbzeit, das war ja nur rot. Aber es war ja so, dass mehr Elfmeter so, als rot war. Jetzt ist es auch kürzer wird, weil der Elfmeter ganz normal. Ach so, ja. Ja. Ich weiß nicht, das ist halt immer die Frage. Ich glaube, das ist echt immer so eine Auslegung. Ich meine, es ist eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche. Ja, es ist eigentlich eine natürliche Handbewegung. Ja, aber der hat die Hand halt da und der Ball springt durch zwei Verteidiger durch. Es ist halt maximal unglücklich. Aber andererseits, wenn der halt nicht die Hand da hat, dann steht dahinter einer, der ihn wahrscheinlich einschiebt. Gut, nur so viel zum Thema. Mal kurz auch vielleicht vorweg fürs nächste Spiel, was so Schiedsrichterbenachteiligung angeht. Also in dem Spiel hat man definitiv jetzt keine Benachteiligung, sondern eher so ein paar Szenen, wo das war schon okay für uns. Ja, und dann, was haben wir noch? Ach ja, Bene, da habe ich dich vorab gesagt. Mach gerne jetzt an der Stelle weiter. Jetzt kommen wir nämlich zum Elfmeter, oder?
Ist es noch hier? Genau. Und zum 2-1 dann. Aber der Elfer geht dem voraus. Ja, und also ich wollte halt darauf hinaus, weil das für mich wieder auch so eine Verbindung zu vorher war. Stichwort Abwehrstruktur bzw. kollektives Abwehrverhalten. Und da ist es halt so, dass ich mir also diese Szene nochmal mehrmals angeschaut habe, weil es ist halt wirklich so, du bist oder der gegnerische Spieler ist an der Mittellinie und es sieht erstmal danach aus, dass nicht so viel passieren kann. So, und dann macht es der Spieler von Aue relativ clever, dass er sich im Deckungsschatten freiläuft. Aber dann sieht man auch wieder, wie diese Struktur gar nicht passt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber der Spieler vom FCI auf Außen, der versucht dann, weil der Pass eben relativ gut in die Schnittstelle kommt, dann hinzugehen, erreicht ihn aber nicht. Andererseits, dann sieht Zapa Ermus raus, er ist aber zu spät dran und kommt halt überhaupt nicht in den Zweikampf und kommt dann noch aber auch so spät, dass er dann auch noch den Spieler des FC Aue trifft. Und dann es halt Elfmeter gibt und er auch nicht mehr in die Möglichkeit kommt oder auf jeden Fall das Ding nicht so verteidigt, dass er ihn einfach abläuft. So, aus einer Situation, wo vor ein paar Sekunden noch der Ball an der Mittellinie war, wo du sehr, sehr viele Spieler zwischen gegnerischen Spieler mit Ball und eigenem Tor hast, entsteht dann eine Situation, die komplett innerhalb ein paar Sekunden gegen dich läuft. Und das sollte eigentlich so nicht sein.
Ja, und da noch dazu gesagt, eben wieder, es ist halt Aue. Ja? Also es ist wirklich eine Mannschaft, die jetzt nicht mit vor Selbstbewusstsein irgendwie strotzt und jetzt irgendwie aufgetrumpft hat. Und sie hatten halt wirklich diverseste Male es recht einfach da. Also klar sind das gute Spielzüge gewesen, aber doch recht einfach, uns da richtig am kalten Fuß zu erwischen in dieser Dreierkette.
Ja, vor allem, es war halt ein Pass. Es ist ein Pass. Also es ist kein kollektives irgendwie 3-4 Kombinationen mit einem Ballkontakt, Weiterleitung, sofort in den offenen Raum, sondern es ist ein Pass, der komplett deine Abwehr entblößt und das sollte und darf halt nicht sein. Und dann kommt dazu noch, und das ist so eine Mischung für mich auch in diesen drei Spielen, eine Mischung aus kollektiv suboptimaler Verteidigung und dann noch einem individuell schlecht Verteidigen in einigen Situationen. Also da werden wir auch noch gegen Elbersberg dazu kommen, aber da ist es so halt, dass selbst wenn dann der Pass bei diesem Aue-Spieler da ist, im 16er, dann heißt es ja noch lange nicht, dass ich da einen Elfer verursachen muss, sondern dass ich gegebenenfalls Möglichkeiten habe, den abzulaufen oder das dann noch verteidigen kann. Und diese Mischung, die ist dann halt sehr, sehr schwierig.
Stimme ich vollkommen zu. Also auch gerade, was das Individuelle angeht. Ich glaube, man kann auch mittlerweile schon ein Stück weit über die Besetzung von Sapa in dieser Dreierkette diskutieren. Was aber auf jeden Fall auch noch dazu kommt, ist, wir haben vorher gesagt, der Dreierkette sollte dir eigentlich eine Stabilität geben defensiv, aber das Gefühl ist eher, dass die Eingespieltheit dann in der Besetzung dieser Dreierkette zum Teil wieder so schlecht ist, dass einfach die Abstimmung hinter und vorne nicht passt und du das genau dann gegen uns ausgenutzt wird. Also dieses Bälle in Schnittstellen und die Abstimmung ist nicht so gut, um dann zu wissen, wer nimmt welchen Laufweg auf und so weiter.
Ja, ich finde vor allem, wenn du sagst, Sapa in der Dreierkette, also das ist, ich hatte letztes Mal, habe ich schon mal gesagt, dass ja, letztes Mal schon groß drüber geredet, dass uns Sapa jetzt nicht so gut gefällt, wie wir es ursprünglich mal gehofft hatten und das halt vor allem ein Problem für mich irgendwie auch war, dass er sehr, sehr oft sehr irgendwie so die Geduld in der Verteidigung verliert, sehr impulsiv irgendwie verteidigt und das schon auf der 6 zu Probleme geführt hat, weil er halt Rücken reißt. Und wenn er das halt auch noch als zentraler Innenverteidiger macht, dann wird das eben noch komplizierter. Das sind solche genau Sachen wie dieser Elfmeter halt auch. Also ich weiß nicht, ob er ihn wirklich realistisch ablaufen kann in der Situation, weil er sich ja eher nach hinten bewegt und der Stürmer wirklich im Vorsprung nach vorne ist. Aber es ist halt trotzdem so, ja, er versucht halt einfach jetzt diesen Ball da wegzuhauen, kommt zu spät und tritt den Gegner um. Vollkommen klare Elfmeter. Übrigens da kurz dazwischen noch auch für mich ganz klare gelb-rote Karte. Nächste Entscheidung, die so ein bisschen schwierig war.
Absolut.
Ja. Aber ja, bin auch da der Meinung. Also dieses, ich meine, wir hatten vorher schon immer gesagt, naja, in unserer Innenverteidigung sind oft mal Bäumchen wechselig mit zwei Leuten. Und wenn du mit drei Leuten auch noch ständig wechselst, dann wirst du sicherlich nicht eingespielter.
Ja, ist natürlich auch nicht komplett irgendwie aus der Luft gegriffen. Also es war halt einfach so, dass Musliu dann auch die ersten beiden Spiele nach der Winterpause wieder ausgefallen ist. Dazu hat man Antonic abgegeben. Ja, und dann taucht natürlich auch ein Maxi Neuberger, der ja jetzt in der Hinrunde auch keine große Rolle gespielt hat, wieder in ja nicht ganz unwichtigen Positionen wieder auf. Also kann man natürlich auch dann Richtung Transferfenster nochmal hinterfragen, ob das
ja, ausreicht, dazu kommt die personelle Besetzung. Das ist, was Benja gerade schon gesagt hat. Also unsere positive Überraschung der Hinrunde mit Kevin Brakelmann hat halt jetzt die Rückrunde auch wirklich rabenschwarz begonnen. Also den Start jetzt in das Jahr 2023. Also der stabilste Innenverteidiger hat halt gerade einfach richtig Scheiße am Schuh. Und wenn dann, ja, was soll da rauskommen? Ja, verletzt du völlig einen Verteidiger, gehst du ab, dann hast du von drei Verteidigern, spielst du noch mit zweieinhalb Innenverteidigern. Sapa haben wir eh gesagt, das ist jetzt so ja, bedenklich defensiv dann irgendwie eine dritte Dreikette. Und dann hast du auch noch einen Formtief für Wackelmann. Da kommt halt defensiv dann auch gar nichts Gutes mehr zusammen. Ja, sind wir sonst, glaube ich, irgendwie gar nicht. Aber insgesamt dieses Auerspiel, ja, Binnen, sorry.
Was man dann vielleicht noch sagen muss, also das war jetzt die Defensive, aber auch wieder die Mischung zwischen Defensive und Offensive. Vorne spielst du dir keine richtig guten Chancen. Jetzt mal von 1-2 abgesehen, also was ich wirklich meine mit herausgespielt. Wie ihr erwähnt habt, es kommt zum 1-0, wo du sehr, sehr von einem gegnerischen Fehler profitierst. Und dann hast du hinten in der Defensive eine Struktur, wo du dem Gegner es relativ einfach ermöglicht, zu Chancen bzw. Toren zu kommen. Und wenn halt das nicht passt, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Wie erwähnt, in der Ende-Hinrunden-Folge haben wir gesagt, und du auch kurz darauf eingegangen bist, der FC hat in der Hinrunde sehr, sehr davon profitiert, dass man hinten wenig Gegentore bekommen hat. Weil es dann eben auch manchmal ausreicht, wenn dann eben nur vorne so ein Tor geschossen wird. Und auch da hätte es wieder ausgereicht, wenn du hinten die Null gehalten hättest. So, aber wenn halt das dann nicht mehr dazu kommt, dann wird es sehr schwierig.
Ja. Ja, und das ist halt auch wieder das Deprimierende im Endeffekt. Dieses Spiel gegen Chemnitz hat, also um dann nochmal drauf zurückzukommen. Was
uns alle in eine Euphorie-Stimmung versetzt hat, wie sie in Ingolstadt wirklich selten der Fall war.
Ja, ich habe ja diese Euphorie schon auch weitgehend auf das Offensivspiel bezogen. Und davon hast du halt spätestens nach einer halben Stunde nichts mehr gesehen. Also das war ja einfach ein Kartenhaus, das wieder komplett zusammengefallen ist. Und natürlich stehst du dann halt auch am Anfang des neuen Jahres wieder im Endeffekt da mit eine Heimniederlage, Nachführung gegen den Abstiegskandidaten vor eh schon wenig Zuschauern, mit in einem, also auch einer verdienten Niederlage. Ist ja nicht so, dass das ja jetzt irgendwie unglücklich dann noch gedreht wurde, sondern wir haben schon gesagt, also eher noch glücklich, dass du nicht noch ja, eine rote Karte und vielleicht noch einen Elfer irgendwie gegen dich hast. Also das ist halt eigentlich echt kein gutes Zeichen, auch weil es nicht das erste Mal ist, dass eine Führung aus der Hand gegeben wird. Oder was heißt auch so angegeben, sogar noch in eine Niederlage verwandelt wird. Das ist meistens gar kein gutes Zeichen. Also auch, dass da mehr nicht stimmt.
Ja, ich meine, am Ende hat ja auch irgendwie die Rebe sich versucht, irgendwie dran hochzuziehen, dass wir 14 Ecken hatten oder so. Ich meine, ja, gut, also hat man auch länger, glaube ich, nicht irgendwie zweistellig Ecken, aber da ist, also ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendeine gefährliche Situation rausgekommen wäre. Ich meine, ich sehe es noch positiv irgendwie, gedacht, okay, mein Gott. Butler kam mir echt ganz gut vor eigentlich in dem Spiel, eigentlich mit Abstand der beste Mann auf Ingolstädter Seite, wesentlich schneller als ich in Erinnerung hatte, aber ansonsten Dittgen hat dann irgendwie nachher gespielt oder eingewechselt, ich weiß gar nicht mehr.
Nee, Dittgen hat, glaube ich, alle Spiele von Anfang an gespielt.
Alle sogar von Anfang an, ja gut, also das, ich meine, da kann man ja nachher auch nochmal drauf eingehen, das war ja bisher in Ansätzen gut, aber halt jetzt auch noch nicht so viel rausgekommen, dass es alleine halt irgendwie jetzt da diese Offensive belebt. Ja, gut, also im Grunde, wir haben es, glaube ich, zusammengefasst. Also das ist nicht, das war jetzt nicht unglücklich und vor allem, es war nicht unglücklich zusätzlich dazu, dass jetzt auch da viele Entscheidungen erstmal in dem und für uns liefen. Vielleicht mal so die Stimmungslage da schon. Ich kann mich irgendwie an keine Situation erinnern, an dem die Gegengerade nach dem Spiel so schlagartig leer war. Also wirklich, also die ist ja schnell leer, aber so leer war wie nach diesem Spiel, also bevor die Mannschaft noch gekommen ist. Also da war ja, konntest du Hand abzählen, wer da noch an der Gegengerade war. Und tatsächlich auch in der Südtribüne wirklich nicht mehr so viele Leute waren. Es gab keine Pfiffe, es gab aber sehr viel konsternierte Blicke, einfach schon mal. Also und allein das Zeichen, dass eigentlich kein Mensch mehr da war nach dem Spiel, zeigt halt schon, dass das... Also wenn es bei anderen Leuten auch Euphorie aus dem Chemnitz-Spiel gab, dass sie da halt komplett schon verschwunden war wieder. Aber was will man erwarten bei Montagabend? Und zwischendurch hatte man das Gefühl, es zieht ein kleiner Hurricane auf und zerlegt das Stadion, wo auch immer das herkam.
Ja, also genau das, was du sagst, das ist halt sehr, sehr offensichtlich direkt wieder, dass du direkt wieder in der negativen Stimmung bist, die nicht sein müsste. Du kannst Spiele verlieren, aber es ist halt direkt, obwohl eine lange Pause war, direkt wieder erstmal eine Hypothek, die da ist.
Ja, vor allem ist es immer, das ist eigentlich vertiefen, aber es ist halt immer das Wie. Es ist immer das Wie und das zieht sich jetzt halt durch. Die Heimspiele hintereinander sind einfach scheiße gewesen. Und letztes Mal habt ihr euch drüber echauffiert, dass ich mich selbst über gewonnene Heimspiele aufrege. Aber das ist einfach dieses Wie. Also ich verstehe auch jeden Einzelnen, der da kommt und der danach sagt, okay, also leck mich, ich will einfach nur heim. Jo, lang genug über das Auerspiel geredet, glaube ich. Dann zum Spiel gegen Elversberg. Also ich bin in dieses Spiel reingegangen mit der festen Überzeugung, dass wir Elversberg so dermaßen zu niederringen, sie überhaupt zu keiner Torchance kommen lassen und sie mal so richtig fertig machen, um dann danach bei den ganzen Krüppelsmannschaften wieder auf die Fresse zu kriegen. Aber es sollte anders kommen. Also vielleicht, ich will am Anfang, es wurde eingeleitet bei Magenta irgendwie Rüdiger Rehm, der Trainer-Vulkan. Das fand ich irgendwie schön, weil irgendwie also alles, was er irgendwie bisher so geäußert hat, zumindest in Interviews, kam mir immer eher lethargisch vor als Vulkan. Egal. Elversberg, wie habt ihr das erlebt? Martin, du warst da.
Ja, ich war da. Und
es war Schnee, es war schön, es war...
Gefühlt ist in dem Spiel mehr passiert als sonst in der ganzen halben Saison in Ingolstadt. Insofern, also ich habe es jetzt auch im Nachhinein nicht bereut, da hinzufahren. Nettes kleines Örtchen, wir haben noch eine kleine Stadtwanderung gemacht, weil wir so weit weggeparkt haben. Aber
vielen Dank nochmal dafür, für diese Information, dass man nicht am Stadion parken könne.
Ja, das war wohl eine falsche Info. Waren gar nicht so viele Massen da. Aber man muss auch, glaube ich, Respekt nochmal an diejenigen zollen, die ja in der Früh das Spielfeld noch von relativ viel Schnee befreit haben. Also wenn man sich die Schneemassen im Umfeld des Stadions angeschaut hat, dann Respekt, dass dieses Spiel stattfinden konnte. Ich glaube, im Nachhinein wäre es uns lieber gewesen, wenn es ausgefallen wäre. Aber ja, also so haben wir zumindest mal ein Spiel gesehen, was ich jetzt nicht rundum negativ sehe, weil einfach zumindest mal was geboten war. Also so weit sind wir ja schon mal, genau, dass wir einfach sagen, das nehme ich doch, dass ein FC Ingolstadt zumindest auch mal selber 3 Tore schießt und auch wenn er 4 bekommt.
Und man hat auch noch Ausreden auch noch parat gehabt. Das ist doch super. Ja, eigentlich klasse. War alles dabei. Alles dabei. Ja, trotzdem. Es gab was los, aber es war halt auch wieder unnötig. Also kann man ja vorwegnehmen, das war ja irgendwie ein großes Thema. Das Schiedsrichterleistung war diesmal ein großes Thema. Da kommen wir, glaube ich, nachher eins nach dem anderen drauf. Aber es fängt halt mehr oder weniger, also fängt erst nicht mit der 17 Minuten an, aber 17 Minuten fängt es halt schon wieder an. Thema Binne, individuelle Verteidigerfehler. Kannst du ja direkt mal anschließen, Binne. Martin, du darfst nachher noch dich ausführlich über deine Benachteiligung beim Kicker-Manager-Spiel äußern, weil du Brakelmann geholt hast. Aber jetzt erstmal möchte ich das
nicht. Erstmal die sachliche Analyse.
Genau.
Okay.
Ja, es ist vor allem die Kombination, wie wir vorher schon drüber gesprochen haben. Und beim 1-0 ist es jetzt dieser klare individuelle Fehler. dass aus einer Situation, wo du den Ball einfach wegbringen musst, es dann zu einem Fehler, zu einem eigenen Fehler kommt und dann, wie von dir auch noch oder von euch gerade erwähnt, dieses Abschalten. Sondern schaltet man ab und denkt, es ist ja eigentlich Abstoß, aber da ist halt der Gegner wacher und schneller und nutzt dann halt die Situation für sich. So, und dann bist du halt 1-0 hinten. Aus einer Situation, die eigentlich an sich wiederum ein paar Sekunden vorher keine Bedrohung darstellt. Bist du dann 1-0 hinten gegen den Gegner auswärts, die einfach eine sehr, sehr starke Saison spielen. Was natürlich wiederum deine Situation nicht erleichtert.
Das ist, glaube ich, ganz gut nüchtern zusammengefasst. Ich möchte direkt noch den ersten Punkt anfassen. Also es wurde da ja auch im Stadion wurde mir dann zugetragen, dass der Ball deutlich im Aus war und so Geschichten. Und da wurde sich dann auch, und dann, wenn ich mir jetzt so die Bilder anschaue, muss ich überall sagen, naja, man sieht es jetzt nicht so richtig, aber auf den Magenta-Bildern würde ich sagen, also, naja, also wenn der aus war, ich weiß nicht. Also der war bestimmt nicht mit vollem Umfang draußen, ne?
Ja, also ich glaube auch, dass also mit den Kameras würdest du zumindest auch keinen Videoschiedsrichter finden, der dir da das Gegenteil beweist, wenn das Spiel erst weiterlaufen lässt. Aber was mich noch mehr, also oder mich stört das, mir ist es einfach egal, ob der im Aus war oder nicht. Also de facto da, wo er das Spielen aufhört, ist er definitiv nicht im Aus. Und das ist für mich maßgeblich einfach, was ich vorher auch gesagt habe. Du kannst da nicht einfach das Spielen aufhören. Also kannst du offenbar schon, aber dann meinst du es offenbar nicht ernst.
Im absoluten Topspiel. Ja,
Ja.
also das ist jetzt auch nicht, erstens war es nicht die 93. Minute, es ist nicht irgendwie englische Woche mit Doppelbelastung und es ist 17. Minute irgendwie am, was war das, Samstag, Sonntag, ich weiß gar nicht, was für ein Tag war. Irgendwann am Nachmittag. Klar, es war kalt. Aber vielleicht, allein deswegen sollte man vielleicht ein bisschen laufen. Also es war schon verheerend. Und vor allem, wie hast du gesagt, es ist halt auch von so ein krasser Doppelbock. Also allein aus der Verteidigung den Gegner anzuschießen, okay, das kann passieren, aber den überhaupt da schon so anzuschießen, in die Situation zu kommen und dann auch noch einfach stehen zu bleiben, weil er halt irgendwie nicht realisiert, dass der Stürmer doch noch Bock auf den Ball hat. Es war schon speziell und das auch irgendwie 100 Meter auf der anderen Seite sah das speziell aus.
Ja, also du hast das ja vorher schon gesagt, der Brackelmann jetzt nicht in seiner Topform irgendwie nach dem Jahreswechsel.
Ja, Kevin, wenn du unseren Podcast hörst und einfach jetzt so leichte Überflieger geworden bist nach unserer Kritik letztes Mal, wir mögen dich immer noch, aber komm runter, ja, bitte. Wir brauchen irgendwie so leichte Formverbesserung.
Ja, und ich bräuchte wirklich dringend Punkte im Kicker-Manager-Spiel. Also, ich hätte mir echt gedacht, nachdem der Kicker irgendwie in der Hinrunde diese Leistungen wirklich sehr euphorisch bewertet hat, zum Teil. Also, irgendwie in so einem durchschnittlichen Spiel dann eine 1,5 oder eine 2 zu geben, okay, da habe ich mir gedacht, da muss ich zuschlagen, aber das hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel
Ja, ich muss dann aber
geholfen
ganz ehrlich
bisher.
sagen, also dass er für dieses Spiel eine 5,5 bekommen hat, ist für mich auch eine euphorische Bewertung. Also alles besser als 6,0 ist einfach nur übertrieben.
Ich möchte da noch verteidigend aufführen, dass er aber auch das zwischenzeitliche 1 zu 3 vorbereitet hat.
Das stimmt natürlich. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich aufwiegen kann, aber das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ja, Spaß
Aus
beiseite.
meiner Sicht
Also
wäre da eine 2 gerechtfertigt gewesen.
es fing mal wieder denkbar dumm an. Also man hat halt einfach gesehen, mein Elversberg steht da oben, weil sie halt jetzt nicht komplett bescheuert sind, weil sie halt einfach Bock haben, weil sie Wille haben. Und ich fand generell, ich fand dem Spiel das einfach, ich fand es erschreckend, wie abgeklärt Elversberg eigentlich irgendwie spielt. Also ich hatte das Gefühl, immer wenn wir versucht haben zu pressen, hat es Elversberg da entspanntest aus der Defensive rausgespielt. Da ich mir gedacht, oh, oi, 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 oi. Also da sind wir kilometerweit von entfernt, von so einem Selbstbewusstsein einfach.
Ja, und also und auch halt sich dann persönlich ja irgendwie in einen Rausch gespielt hat, wo es immer doch irgendwie heißt, nein, in der dritten Liga kannst du keinen schönen Fußball spielen und hin und her. Und dann kommt dann ein Aufsteiger und der dir wirklich über einen langen Zeitraum das genaue Gegenteil. Also das ist schon Hut
Ja,
ab.
wenn du das halt angeschaut hast, ist es halt jetzt nicht irgendwie Union Berlin, weil sich mal jeder fragt, hey, wie kann das sein, mit zwei Expected Goals 12 Tore zu machen? Sondern ich habe mir da echt mal im Spiel gedacht, scheiße, Mann, die können halt echt Fußball spielen. Also das ist halt echt, es war schön, es war echt selbstbewusst, super Passspiel. Und das Schlimmste eigentlich an allem, wir haben es ja vorher kurz eingerissen, Nico Antonić wechselt zu Elversberg, er eh schon so ein Hä? Dann spielt er auch noch und spielt sowas von souverän und spielt halt auch einfach Also der hat nicht einen Pass zum eigenen Torwart zurück. Wo hat er das gelernt? Dass man woanders hinpassen kann.
Gut, man muss jetzt trotzdem auch sagen, dass sie trotzdem 3 Gegentore kassiert haben. Das sollte man vielleicht auch nicht außer Acht lassen.
Ja, ja, aber das
aber ist eine wilde ich erinnere mich auch an trotzdem. Diese eine Situation, in der er dann irgendwie Rückstand hat, irgendwie hinter Butler, glaube ich, ist es, und irgendwie dann auf einmal Butler abläuft.
Butler abgrätschen aus dem Spiel tritt.
Da war der Ingolstädter Gästeblock auch mal kurz irritiert zumindest.
Ja. Mai ist einem gegönnt. Ja, das ist ja auch schön. Aber trotzdem, ich finde es interessant, wie er sich da auch halt einfügt so schnell. Also das ist schon bitter zu sehen, vor allem wenn wir es gerade drüber diskutieren, dass uns die Innenverteidiger ausgehen und irgendwie die Qualität nicht passt. Ja, es gibt noch ein paar mehr Tore zu besprechen. Wir sind noch beim 1-0. Ja, wer möchte sich denn über den Elfmeter zum 2-0 auslassen?
Ja, eigentlich hat man einen Elfer für jeden, ja.
Stimmt. Wollen wir es so machen?
Wer will denn? Dann machst du den.
Dann mach ich den ersten. Genau. Jeder einen Elfer, super. Klasse. Wir hätten auch fast für jeden Platz verweist, hat aber nicht geklappt. wir hätten für jeden auch ein Jakobsen-Tor und wir haben wahrscheinlich für jeden 2 Brakelmann-Fehler.
In 2 Spielen.
Ich fange jetzt auf jeden Fall hier mal mit dem Elfmeter an. Also, das ist halt auch eine der strittigen Situationen gewesen und es ist auch, dass ich viel darüber aufgeregt wurde. Und ich habe es mir jetzt auch irgendwie dreimal angeschaut und ich muss ehrlich sagen, also es gibt ja 2 Situationen irgendwie, über die geredet wurde. Einmal am Anfang einen vermeintlichen Ellbogenschlag gegen Linzmeier, bei dem ich immer noch sagen muss, dass ich in keiner Wiederholung irgendwie jetzt wirklich einen aktiven Ellbogenschlag wahrnehmen kann, ohne sagen zu wollen, dass es den nicht gab. Weil man einfach wirklich sagen muss, selbes Problem beim 1-0, so richtig viele Kameraeinstellungen, bei denen man wirklich jede Situation bewerten kann, gibt's nicht. Und jetzt mal so andere Einschätzungen anschaut, sagen die auch meistens, naja, das war eher jetzt kein Foul. Also du hast ja, glaube ich, irgendwie was geschickt von unserer Lieblingseinordnung. Die zweite Geschichte dann halt wieder, das vermeintliche Brakelmann-Foul, finde ich schwierig. Also ich muss sagen, wenn ich das einfach anschaue, ist es, wie man so sagt, ein sehr weicher Elfmeter. Also er touchiert ihn minimal an der Hacke. Nachdem es solche Elfmeter inzwischen ja schon bei WM-Finals gibt, muss ich sagen, dann ist das wohl so. Und auch da denke ich mir, wenn es einen Videobeweis gibt, bin ich mir nicht sicher, ob er den zurücknimmt. Aber es war halt echt verdammt wenig faul. So viel meine Ansicht dazu.
Ja, gehe ich irgendwie mit. Also ich glaube auch, na klar kannst du diese Linzmeier pfeifen, aber da jetzt irgendwie Absicht zu unterstellen, ist ja sehr, sehr weit hergeholt. Und andererseits sehe ich auch so, also ich kann da beim besten Willen nicht unbedingt jetzt einen klaren Kontakt sehen. Andererseits heißt es da in vielen Einschätzungen tatsächlich, ja, ist ein klarer Elfer. Dann, wenn man weiterlaufen lässt bei Linzmeier, dann ist es ein klarer Elfer. Weiß ich nicht. Also ist mir eigentlich ehrlich gesagt zu wenig, aber ist halt wieder der Punkt mit Brackelmann. Er muss halt sich vielleicht auch ein bisschen klüger anstellen.
Das ist definitiv so. Das ist, also muss er überhaupt so nah an ihn ran? Aber er wird ja nichts ändern. Entweder er trifft ihn, dann ist es ein Foul, oder wenn er ihn nicht trifft, dann ändert er nichts. Das ist so ein bisschen die Frage. Aber Beno, du hast auch gerade schon angesetzt.
Ja, ich will einfach nur 1-2 weitere Aspekte so mit in die Sache mit reinbeziehen. Es ist halt wieder so, es ist eine sehr, sehr gute Bewegung von Wolter Made. Also das muss man auch sagen. Und dann kommt noch dazu, das ist Ellbogen. War es ein Foul, war es kein Foul? Er ist auch relativ groß. Das heißt, er hat auch so von den Bewegungen nochmal vielleicht eine andere, sag ich mal, Spannweite. Und das ist dann eben auch schwer zu entscheiden, ob es dann wirklich das dazu ausreicht, hey, ist es ein Foul oder nicht. Aber da wiederum, aus der subjektiven Einschätzung, Elversberg würde sich auch nicht beschweren können, wenn einfach da ein Foul gepfiffen wird. So. Wird es aber in dieser einen Situation, die da der Ursprung war, nicht. Und dann kommt es halt zur Bewegung, wo, wie gesagt, der Wolter Made super in den Strafraum reinzieht. Und dann, wie ihr es schon erwähnt habt, Brakelmann kommt zu spät, ist wieder schlecht positioniert in dieser Situation. Und wenn ich halt dann zu spät komme und in die Bewegung eingreife, dann kann halt auch, das ist einem ja auch bewusst, eine relativ leichte Berührung ausreichen, dass der gegnerische Stürmer aus seiner Bewegung gerissen wird und ihn das unterbricht. Ob das in diesem konkreten Punkt dann Elfer ist, das ist wieder die andere Geschichte. Und auch da würde ich sagen, Tendenz Eher nicht, aber auch sehr, sehr schwierig zu entscheiden, beziehungsweise genau den Moment zu definieren, wann ist es die Bewegung oder wie sehr reicht es aus, dieser Kontakt, um
Es ist, glaube
es
ich,
zu einem Elfer zu machen.
glaube, es ist auch so diese klassische Krux. Also eigentlich kann, glaube ich, in der Situation auch wieder wirklich nur der Stürmer bewerten, ob er wirklich relevant getroffen wurde. Also es ist wie immer, ich meine, er startet halt in den 16er ein, wenn er dann halt da im Sprint an der Hacke wirklich getroffen wird, dann ist es tatsächlich gut möglich, dass es ein störender Angriff war. Aber auch da denke ich mal halt irgendwie, man sieht halt in der Zusammenfassung jetzt nicht richtig was. Ich glaube, zusammengefasst, ja, unglücklich, aber auch jetzt keine krasse Fehlentscheidung.
Ja, es kommt halt in dieser kurzen Phase auf jeden Fall viel, viel zusammen. Also, und du hast dann, ich denke, wir müssen da jetzt nicht weiter über das 2-0 irgendwie noch reden, sondern
Du hast
du
ja
hast
noch
halt,
2 Minuten später fürs 3-0, können wir gleich
genau,
weitermachen.
eben, deswegen sage ich ja, also, das ist halt wirklich dann der Punkt, wo Elversberg wirklich voll oben auf und Ingolstadt komplett verunsichert ist. Und das, ja, spricht auch einfach nicht für das Team und das Gebilde. Wenn du einfach durch zwei, ja, lass es im weitesten Sinne unglückliche Entscheidungen sein, so aus deinem Konzept gerissen wirst, weil, also kurz darauf fällt ja möglicherweise auch noch das 4-0 fast. Also da waren sie ja komplett von der Rolle und na klar ist Elversberg offensiv stark, aber ja, sich im Endeffekt so aus dem Konzept bringen zu lassen, das ist der nächste, ist das nächste Indiz halt, dass da irgendwas nicht stimmt.
Ja, also dann kommen wir jetzt, also klar sind da mehrere Leute irgendwie, die sehen da gar nicht gut aus, aber auch wieder so ein Sapai, der da wirklich, also wo er schon ziemlich auf den Hosenboden gesetzt wird und komplettes falsches Timing irgendwie da rauskommt und einfach entspannt drüber gespielt wird. Und dann musst du natürlich auch sagen, weil das ist, ich meine, der darf den halt auch nicht in das kurze Eck reinschießen dürfen. Also da muss ich ja sagen, also wenn die Diskussion hat man ja auch schon öfter. Also, das Funk macht halt auch keine gute Figur und auch da wieder nicht. Also, dass der da sich das anguckt und dann einfach nur ins kurze Eck schießt, aus einem Winkel, also da würde kein Stürmer unserer Mannschaft jemals das Tor treffen, schießt er den halt einfach mal zwischen Torwart und Pfosten ein. Und ja, da kommt alles zusammen. Also das ist jeder einzelne Mannschaftsteil, wo du auch schon denkst, naja, gut, nach einem 2-0, vielleicht versuche ich erst mich hinten defensiv reinzustellen, irgendwie den Mund abzuputzen, aber dann ist 2 Minuten später ist da alles wieder komplett offen. Das ist ja wirklich vogelwild gewesen.
Ja, vor allem, also 2 Minuten beziehungsweise kurz nach dem 11 und dem 2-0 und alle drei Tore zusammen innerhalb 8 Minuten. Und da musst du halt dann schon sagen, also das ist dann, das darf dir einfach nicht passieren. Wenn du aufsteigen willst, dann dürfen halt solche Aussetzer nicht passieren. Selbst wenn ich dann mal einen Gegenschlag bekomme, einen individuellen Fehler mache, okay, dann auch noch einen Doppelten, aber dann, dass dann auch direkt noch das 3-0 oben drauf bekommst, wo du eigentlich schon sagst, ja, dann, wenn du 3-0 hinten bist nach 25 Minuten, dann wird es brutalst schwer, einfach in das Spiel zurückzukommen. Und da merkst du dann schon, wenn du halt aufsteigen willst, solche Dinge dann drin zu haben und das nicht nur als alleinige, individuelle, isolierte Situation, sondern in so einer Kombination, da wird es brutal schwierig. Und auch wieder für sich, der Pass, ja, der war gut von Elversberg, aber wie dann Sapa in diesem Fall zum Ball geht, war auch wieder sehr, sehr schwierig beziehungsweise suboptimal. Dass der Platz und die Spielverhältnisse dann da eine Rolle spielen, geschenkt. Aber wenn du halt das in Kombination hast und so häufig in Kombination hast, ja, dann hast du normalerweise mit dem Aufstieg nichts zu tun.
Man muss sich ja dann nochmal eher vor Augen führen, wenn du gerade den Platz ansprichst, was dann halt aber auf Elversberg für ein Kurzpassspiel gespielt hat und wie schnell die umgeschaltet haben, einfach auf. Ich meine, ich fand den Platz dafür, dass er morgens von meterhohem Schnee befreit wurde, eigentlich ganz gut. Wenn ich mir den Bayreuth-Platz dagegen anschaue, war das ja Golfrasen. Aber man hat schon gesehen, dass man durchaus auch an diesem Tag in der Lage war, auf diesem Platz gut Fußball zu spielen. Das hat zumindest über weite Strecken, also sehr weite Strecken Elversberg gezeigt. Und tatsächlich in kurzen Situationen auch wir. Ja, also die ganz schlimme Phase ist ja jetzt rum. Ja, jetzt sind wir 3-0 hinten, haben uns über den Schiedsrichter aufgeregt. Und dann muss man schon einfach mal positiv auch sagen, naja, also aufgesteckt haben sie nicht. Und meine, dann ist dieses 1-3, das Feld, halt auch tatsächlich jetzt nicht so schlecht gemacht. Das wurde schon erwähnt. Dein Kickerstar, Brakelmann, spielt ihn halt einfach gut direkt in den Fünfer. Ich weiß nicht, ob er da abschließen wollte oder wenn spielen wollte. Aber Ende des Tages hast du halt einen Stürmer da, der den Fuß reinhält und das Ding gut macht.
Was wir jetzt viel zu selten haben, dass ein Stürmer auch mal da steht und irgendwie diese, ja, Scorer-Mentalität oder ja, Kaltschnäuzigkeit irgendwie hat.
Ja, vielleicht ist den Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben jetzt gerade. Wir haben ja letztes Mal ewig lang drüber geredet, warum spielt Testrot immer. Er war es dann so weit, dass Testrot eben das erste Mal jetzt während fit nicht in der Startelf stand. Ich weiß nicht, was geschah, weiß ich nicht, aber auch das Lustige ist ja eher so ein bisschen die Diskussion, wir immer noch hatten, naja, wer könnte es denn sein? Und wir uns in der Winterpause noch sicher waren, naja, Butler ist es nicht, ungefähr. Und man muss jetzt nochmal irgendwie sagen, dass so einer der wenigen Lichtblicke offensiv ja tatsächlich dann irgendwie Butler war, zumindest neben beiden Spielen. Ist er nach den beiden Spielen, das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, irgendwie dann doch der Neuner, den wir erst nicht gesehen haben? Weil das ist in der Kaltschnäuzigkeit, wie er den da reinmacht, ist jetzt nur ein Tor, aber es ist halt einfach mal, wie du es brauchst. Auch das erste Tor, was er spielst gegen Aue, ist halt einfach, wo auch gesagt hat, er geht halt gut einfach den Verteidiger und den Torwart an und macht den dann halt auch eiskalt rein. Das muss er jetzt auch beweisen, das muss er irgendwie länger ziehen, aber es ist zumindest mal ein Lichtblick auch offensiver Natur, ne?
Ja, weiß ich nicht, ob wir jetzt irgendwie über...
Jetzt will ich nicht über positive Dinge reden.
Nee, ich will vor allem nicht irgendwie Zukunftssachen sprechen, weil du halt gar nicht weißt, wer neuer Trainer wird und wie er spielen lässt. Also, aber klar, ja, was du sagst, halt Butler hat erstmal positiv in diesen beiden Spielen gepunktet, allerdings gegen Bayreuth dann auch wieder nicht großartig. Also,
Bayreuth habe ich auch ehrlich gesagt nicht bemerkt, dass er auf dem Platz war. Das ist wie Testrota sonst immer, wo du dann immer nach 75 Minuten dachtest, oh, der spielt doch. Ja, schwierig.
Ja, vor allem, also wenn du dann jetzt das schon so formulierst, dann merkst du ja von der wie geringen Ausgangsbasis du kommst. Also er war zweimal zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, aber das ist ja jetzt auch nicht so, dass dann in anderen Situationen du sagst, ja, der hat jetzt, das sieht er nach Hause, als ob der Knoten geplatzt wäre oder als ob er dann nochmal ein ganz anderes Potenzial hat. Also das habe ich auch nicht gesehen.
Also Becker war viermal an richtigen Moment an der richtigen Stelle und dann war Hype und dann durfte er wieder Joker spielen. Schwierig. Ja, klar, ich rede mit dem Knoten geplatzt. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass jetzt, wie wir in der Winterpause gesprochen haben, dass ich gedacht habe, naja, also Butler spielt keine Rolle, aber da muss ich sagen, irgendwie auch von den Anlagen doch eher positiv überrascht. Vor allem die Geschwindigkeit, die ich irgendwie nicht mehr auf dem Zettel hatte, dass er wirklich auch, außer gegen Antonic im direkten Sprintduell, da war er dann doch der Schnelle, der Langsamere, aber eigentlich ganz gar nicht so schlecht war. Egal, ich merke schon, ihr habt keinen Bock auf positive Dinge. Das 3-1
also war irgendwie aber, sind heute verteilt gut. Die Rollen.
Das 3-1 war gut, das hätte ich gerne öfter so. Ja, dass dann auch einfach mal einer kriegt im 16er den Ball, dreht sich, spielt ihn direkt weiter und dann steht der Stürmer richtig.
Ja, jetzt bin ich wieder jemand, der noch so ein bisschen das darauf hinweisen muss. Das war auch davor, die Entstehung war irgendwie so ein halb Befreiungsschlag oder einfach langer Ball nach vorne. Also der wurde dann quasi sehr, sehr gut verwertet und das Maximale aus der Situation rausgeholt. Ja, gebe ich dir komplett recht. Aber das war jetzt ja auch kein hier über 4-5 Stationen kombiniert. Muss auch nicht immer sein, auf keinen Fall, verstehe mich nicht falsch. Aber wenn wir jetzt gerade schon die Gegenüberstellung haben von der Ausgangsbasis und den Kombinationen von Elversberg gegenüber diesem Tor.
Ich möchte nur kurz anmerken, dass wir 3-0 hinten waren gegen den Spitzenreiter auswärts und neben dem Platz waren es 5 Meter hoch Schnee und Binne beschwert sich, dass wir nicht Tiki-Taka spielen vom Anschluss. Nur um jetzt mal so Anspruchsdenken irgendwie nochmal
aufzunehmen. Nein, aber das hat mir jetzt, also ich wollte da schon nochmal kurz darauf hinweisen, nachdem das jetzt, also ich weiß gar nicht, wieso das heute der Fall ist, aber Marco, du so positiv klangst, als wäre hier, weiß ich nicht, nach dem 3-0.
Ich bin heute einfach, heute ist irgendwas passiert, irgendwas ist heute passiert, ich weiß nicht genau was, dass du mich einfach gut gelaunt zurücklässt.
Da kommen wir ja vermutlich im Verlauf der nächsten 2-3 Stunden noch drauf.
Der Deadline, der ist vorbei so. Und du kannst endlich wieder...
Jetzt machen wir weiter. Komm, ich habe hier noch nie so viel zu einem Spiel aufgeschrieben wie zu denen, deswegen machen wir ein bisschen weiter. Da steht jetzt 3-1 zur Halbzeit und da haben wir Vorteile. Also es waren, glaube ich, alle überrascht, dass ein Spiel mit Beteiligung des FC Ingolstadt Unterhaltungswert aufbaut. außer nur für den Gegner. Und dann kommen wir tatsächlich in die zweite Halbzeit und auch das zweite Tor für Ingolstadt ist meines Erachtens ziemlich gut. Aber ich sag da nicht mehr zu, wie ich will jetzt von euch hören, wie scheiße ihr es eigentlich fand. Ich habe gesagt, ich fand's cool, ich bin heute der Positive hier.
Ja, ich kann ja auch mal was Positives sagen. Also vor allem, weil auf das Droht ja doch sehr viel rumgehackt wird. In der Situation, die Vorlage von ihm finde ich überragend, weil er sehr, sehr schnell handelt und einen klasse Pass spielt. Klar, da profitiert auch Ditzkin ein Stück weit davon, dass der Torwart sehr unnötig überstürzt rauskommt. Aber die Handlungsschnelligkeit von Testroth, der dann in der Halbzeit eingewechselt wurde, die ja, wünscht man sich halt öfter.
Ich möchte nur mal kurz anmerken, dass irgendjemand das letzte Mal noch gesagt hat, dass wenn Testroth positiv ausfällt, dadurch einen guten Pass. Ja,
okay.
Wer ist damit wohl schon wieder passiert?
Ja, aber so stellst du dir ein Tor beziehungsweise auch einen Spielzug vor und das ist das eigentlich, was du von so einem Mittelstürmer haben willst. Der macht den Ball fest, spielt ihn dann im entscheidenden Moment weiter und so entstehen Räume und Lücken.
Und der Dütke macht das halt auch einfach mal gut und eiskalt. Also klar, das war definitiv nicht unbedingt das A-Game des Torhüters, dessen Namen mir entfallen ist, wie immer. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie oft das irgendwie der Torhüter beim Gegner sagt. Aber den macht er halt gut. Macht er auch schön. Deswegen, ja, wunderbar. Zwei Tore.
Allgemein Ditkin, also ich finde schon, dass du auch in dem Spiel das ein oder andere Mal gesehen hast, dass er eine absolute Bereicherung sein kann für diese Mannschaft und für diese Liga.
Du hast ja auch viel zu verlieren. Deine Glaubwürdigkeit hängt ja an der Performance von Ditkin.
Und ich weigere mich noch so ein bisschen, die abzugeben. Aber ja, ich finde, das hast du in dem Spiel halt schon ein paar Mal gesehen, auch wie er dann sich aus Situationen zum Teil gelöst hat, im Mittelfeld irgendwie mal Platz geschafft hat.
Es sind so krasse Maxi-Beister-Vibes.
Ja, genau.
Ja. Viel Potenzial und es blitzt immer auf und man denkt sich, da muss richtig was passieren. Und jetzt schauen wir mal. Hoffentlich wird das nicht ähnlich. Ja, gut, und dann jetzt, dann geht diese Dramatik weiter. Es steht 2-3 und dann gibt es auch noch eine gelb-rote Karte. Von dem, was ich jetzt irgendwie von den Einzelszenen gesehen habe, vollkommen okay, die gelb-rote Karte. Und dann denkst du dir, okay, jetzt muss das Momentum ja sowas von auf unserer Seite sein. Also ein Mann mehr, hast zwei Tore Rückstand schon aufgeholt und jetzt geht es so richtig rund. Warum ging es nicht richtig rund?
Weil wir wieder einen Elfer verursacht haben. Das ist jetzt offenbar ja meine.
Das ist deine, aber das ist auch wieder dein Lieblingsspieler gewesen.
Ja, der mich ja dann zum ersten Mal in diesem Spiel, das ist ja doch recht emotional und ja, wie auch immer, also uns haben zumindest während des Spiels schon sehr viele Nachrichten im Gästeblock ereilt, dass der Schiedsrichter wohl jetzt nicht so ganz auf unserer Seite war. Aber bei diesem Elfer ist uns dann wohl irgendwie der Kragen geplatzt. Also uns beiden, hätte ich jetzt mal fast gesagt.
Ja, also im Spiel, also niemals im Leben ist das ein Elfmeter, habe ich im Spiel gesagt.
Ja, muss ich jetzt auch im Nachhinein sagen, man kann ihn wohl schon geben. Da hat wohl der Blickwinkel ein bisschen getäuscht. Trotzdem, also, ja, bin ich dabei, halt auch wieder das unter ja, naiv und
selbstbewusst dumm, verteidigt.
Ja, selbstbewusst, um meinen Calvin da weiter zu stützen. Aber ja, ich bin trotzdem dabei, dass das jetzt nicht jeder Schiedsrichter direkt abpfeift, aber er zieht halt oben und trifft, glaube ich, auch unten. Ich weiß nicht, was am Ende gepfiffen wird. Also er darf sich halt nicht beschweren, vor allem wie lange er dann irgendwie zieht.
Er hat halt einfach mal ausprobiert, wie lange kann ich ziehen, bis er endlich pfeift. Also das, also im Spiel habe ich mir auch gedacht, also die klammern beide. Ich meine, also von unserem Blick genau hinterm Tor, also die klammern beide und das ist mehr stürmervoll als irgendwas. Und in der Zusammenfassung, klar hat er auch seinen Namen da, aber da klammert früher mal einer. Und er fängt ja auch schon vorm 16er an. Eigentlich hättest du nur hoffen können, dass er es schafft, ihn zu Boden zu reißen vorm 16er. Und auch das muss man mal sagen, wenn man es schafft, man klammert seinen gegnerischen Spieler vorm 16er und schafft es aber nicht, ihn zu Fall zu bringen, bis er irgendwie schon hinter dem Meterpunkt steht. Auch da ist irgendwas falsch. Also da muss ich ihn zumindest richtig faulen. Egal, also ja, ich glaube, wir sind uns einig, es kann man schon pfeifen, leider.
Ja, also was mich dann schon noch ein bisschen überrascht hat, ist quasi die Einschätzung von unserem Lieblingsschiedsrichter Bava Grafati, dass es da auch noch hätte Rot geben müssen. Gut, ist natürlich, ja, es ist wohl offenbar eine klare Torschance. Er ist auch irgendwie letzter Mann oder letzter, der eingreifen kann. Und es ist ein Zerren, das heißt nicht ballorientiert. Also ja, kann man natürlich wohl auch rot geben dann dafür.
Ja, also mich hat das auch total überrascht, hat er gar nicht drüber nachgedacht. Also nach der Logik muss ich sagen, ja, kann man glaube ich so sehen.
Also weil wir uns jetzt auch immer noch nicht, glaube ich, sicher sind, wofür hat er denn gelb-rot gesehen? Also für das Foul oder dann doch fürs sehr, sehr lange Meckern?
Also wenn es fürs Foul war, dann war es einfach schlecht vom Schiedsrichter. Also er pfeift die Situation, er geht weg von ihm und plötzlich geht er wieder zurück zu ihm, kurz bevor er den Elfmeter ausgeführt und gibt ihm gelb-rot. Das ist, es wird nicht aufgelöst wofür. Ich weiß nicht, ob du es irgendwie mitbekommen hast, ob das das Foulspiel oder das Meckern war. Aber irgendwie im Stadion war es ganz merkwürdig. Und darum habe ich auch mir gedacht, also du kannst doch für dieses Foulspiel kein gelb-rot geben. Deswegen hast du mir erst recht gewundert, dass dann Grafati sagt, es könnte man durchaus rot für gehen. Ja, also ich glaube, auch das wieder Szene kann man nachher zusammenfassen. So ganz beschissen wurde man auch in der Szene nicht.
Also ich fand es einfach wieder nur bezeichnend und habe dann da mich gar nicht darauf fokussiert, auf was es jetzt die gelb-rote Karte genau gegeben hat, weil ich dachte immer, das gibt's doch nicht. Du bist 3-0 hinten, du kommst auf 3-2 ran, dann kommst du in Überzahl, hast wirklich noch 30 Minuten Zeit. Das heißt, es ist jetzt nicht nötig, irgendwie sofort in einer halben paar Minuten musst du das Spiel drehen, sondern hast wirklich noch ordentlich Zeit, um da was zum Ausgleich zu kommen und den Punkt zu holen und machst dir dann wieder durch einige Sachen dasselbe kaputt. Und dann, ja, wie ich schon sagt, man kann diskutieren wiederum über eine Situation, aber es hat eben so perfekt in die Sache gepasst, wo ich mir dachte, das kann es doch eigentlich nicht geben. Weil vor allem irgendwie, also kurz davor wechselst du dann noch Dumbuya für Preisinger ein, um dann irgendwie nochmal komplett in die Offensive zu gehen. Und dann kommt eine oder zwei Minuten später diese Situation.
Ja, klar, aber auch dann ist das Spiel ja immer noch nicht durch.
Ich glaube, wir haben auch noch irgendwie vergessen, dass ja Testrot vor diesem, ich weiß nicht, ob es vor der Gelb-Roten für Elversberg war, aber mindestens ja vor dem 4-2, noch die Riesenchance aufs 3-3 hat. Die dann wieder.
Ich habe die Zusammenfassung nicht gesehen, stimmt das, aber im Spiel hatte ich einen Schreikrampf, glaube ich.
Ja, also die eben seine Vorbereiterqualitäten in der einen Situation bei allen Ehren, aber dafür wurde halt eigentlich geholt, dass er dann in der Situation das 3-3 macht.
Ja, da würde ich gerne immer noch, das muss ich mir auch einfach im Relief nochmal anschauen. Also wenn man so viel, also von uns aus, sah das ja aus, als hätte er kilometerweit Vorsprung und keinen Gegenspieler, um dann irgendwie so lange zu vertändeln, bis er dann doch irgendwie ein Verteidiger in seiner Nähe befindet, plötzlich. Aber das ist ein guter Punkt. Ja, jetzt habe ich mich verdrängt. Ich war so in den positiven Dingen dieses Spiels gefangen. Aber ihr müsst mich ja wieder runterziehen.
Ja, da hole ich dich schon gern raus.
Ja, aber jetzt auch dann nochmal positiv. Auch obwohl wir ja wirklich.
Aber auch da kannst du erwähnen, ja. Wer war der Verteidiger, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, war das Antonic, der dann letzten Endes kurz
auch das davor will ich nicht blockt. Hören. Auch das will ich nicht hören.
Ja, es passte einfach in diesem Spiel. Also wie Martin gesagt hat, da sind so viele Sachen und einzelne Aspekte, da irgendwie kannst du zumindest eine Hälfte einer Hinserie oder Rückserie davon abdecken.
Aber wir bleiben positiv. Also für alle Freunde der Verschwörungstheorien, es kam dann doch noch eine richtig krasse Fehlentscheidung. Ha? Mensch, ne? Magenta hat das nicht gesehen. Magenta sagt irgendwie in der Zusammenfassung, auch übrigens no sponsor, das war aber okay. Ich sage in der Zusammenfassung, zwischenzeitlich hat Ingolstadt noch ein Abseitstor erzielt. Obwohl das im Beispiel, also das war wirklich ein Skandal. Dombuja steht 2 Meter nicht im Abseits, schiebt ihn rein und nimmt das Tor zurück. Also das ist wirklich, also da musst du wirklich dann mal dem Linienrichter fragen, ob bei ihm irgendwie ein Schneesturm auf der Seite war. Weil das war richtig krass. Also im Spiel hat man es ja nicht gesehen, aber dann relativ schnell irgendwie per WhatsApp 500 Nachrichten bekommen, dass das nie im Leben abseits war. Aber tatsächlich haben wir kurz vor Schluss dann noch, das war 86. Minute, doch unsere erste waschechte Fehlentscheidung noch bekommen.
Ja, absolut. Und vor allem auch bei mir, wo ihr fragt, am Bildschirm beziehungsweise am Fernsehen, da sah es auch in der Situation schon aus, da dachte ich, oh, das ist doch aber nie abseits. So, und dann, wenn du jetzt schon sagst, hier, apropos Verschwörungstheorie oder so, und das zu wiederholten Male, ich erinnere mich noch an das Abseits- oder Nicht-Abseits-Tor in Werl, was dann das 2-0 gewesen wäre von Dumbuya.
Selber schreibst du die Interviews für Rehm, oder wie? Zum wiederholten Male. Oder ganz klar benachteiligt.
Man könnte einen kleinen Ton Ironie raushören. Aber auch da ist es halt so, also das dann in der Kombination mit, wie das dann letzten Endes ausgegangen ist, mit dem 4-3 dann genau in der 95. Minute, dachte ich, das passt auch wieder einfach so perfekt rein, dass dann erzielst du das, den vermeintlichen, oder da ein vermeintliches Tor, was auf jeden Fall ein korrektes Tor war. Und das wird dir in dieser Situation, wo es dir auch gut tun würde, wird es dir halt nicht gegeben. Und ja, und du kommst dann zum Anschlusstreffer mit der letzten Aktion des Spiels.
Wo man natürlich sagen muss, also ich glaube, dieses 4-3 fällt halt auch nicht, wenn es da noch um was geht. Oder also das ist so, noch ein Nachschuss, noch einer abgeprallt, irgendwie klären sie nicht richtig. Da war, klar, also Ingolstadt verteidigt so, aber ich weiß nicht, ob Fair so verteidigt.
Oder Elversberg.
Elversberg, sorry. Jetzt hat mich die Verschwörungstheorien der schwarz-weißen Kleinstvereine machen mich richtig fertig.
Ja, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt großartig auf dem 4-3 dann in der Nachspielzeit nochmal irgendwie was analysieren
müssen. Doch, weil
müssen.
Der Zug wollte da gerade endlich losfahren. Ja. Eigentlich wollte der Zug in der 86. Wenn der in der 86. Minute das Ding zählt und der dann in der 95. das 2-2 macht, dann ist der Knoten geplatzt, dann geht's richtig los. Dann geht dieser Zug ab in der Rückrunde. Aber nee, das sollte nicht sein.
Marco, du wirst zu positiv, dann sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, dass quasi Elversberg auch die sehr große Chance aufs 5-2 hat, wo ich mir dachte, okay, krass, also das ist jetzt eher das Tor und dann jagt ich, was, Voltimadi oder so, den Ball irgendwie komplett über das Tor aus ein paar Metern.
Man muss natürlich auch irgendwie schon zugute halten, also ja, das habe ich schon mal in Erinnerung, dass da wirklich Tag der offenen Tür dann da hinten war, aber natürlich hat Riem auch alles auf eine Karte gesetzt, also hat irgendwie alle Defensivspieler ja ausgewechselt oder die haben irgendwie davor schon gelb-rot gesehen. Also da war ja kaum mehr jemand da, der sowas wie verteidigen kann, es beziehungsweise ja, auch Stefanovic sieht man, glaube ich, auch bei dem 4-3 dann vorne irgendwo im Fünfer stehen. Also das heißt, er war zwar schon als Innenverteidiger irgendwie auf dem Platz, aber hat das auch nicht wirklich gespielt.
Das Wunder ist ja also, eher, dass Stefanovic am Platz ist ja. Und man es auch noch weiß.
Und nicht gelb-rot bekommen hat auch. Ja, also, ich glaube, wir können sie jetzt dabei auch erstmal vom ja, Spiel ja selber
alles,
belassen, oder?
Alles in allem, ja. Also ich muss sagen, ich finde es positiv, dass sie tatsächlich mehrfach wieder zurückgekommen sind. Es ist natürlich extrem negativ, das haben wir ja vor ausreichend besprochen. Also du kannst da nicht 3-0 innerhalb von 8 Minuten hinten sein. Es geht einfach nicht. Also da muss irgendwas falsch sein. Alles in allem ist es natürlich so, das war natürlich auch ganz witzig irgendwie dann in dem Interview von Rehm danach. Der hat natürlich wahrscheinlich ähnliche Informationen gehabt wie wir. Also der hat ja dann schon so nach dem Motto, ja, also der Einzige, der hier schlecht war auf dem Platz, war der Schiedsrichter so ungefähr. Aber da rede ich nicht drüber, ladila. Ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, wenn er sich das nochmal angeschaut hat, wird er auch gemerkt haben, dass wie wir im Stadion das alles so ein bisschen schlimmer aussah, als es war. Wir hatten definitiv nicht Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen, aber es war halt nur eine krasse Fehlentscheidung. Und dann so einige da, wo es muss jetzt die dritte auch noch gegen uns laufen. Ja.
Ja, also ich tue mich auch schwer. Also ich finde, das, was Rehm, glaube ich, an irgendeiner Stelle auch irgendwie sagt, mit ja, es war halt schon auch ein arrogantes Auftreten. Also ich finde auch, dann zum Beispiel irgendwie nach der x-ten strittigen Entscheidung, auch noch irgendwie, weiß ich nicht, Testrot für Ball wegschießen, gelb zu geben zum Beispiel in einer Situation, wo du weißt, der schießt jetzt hier definitiv den Ball nicht weg, weil er irgendwie Zeit schinden will, weil wir laufen gerade wieder mal im Rückstand hinterher. Das finde ich schon auch ein Stück weit arrogant, auch allgemein das Auftreten zum Beispiel bei der gelb-roten Karte und so. Ja, tue ich mir schwer, aber also ich habe mir das genauso wie du auch aufgeschrieben, er hat wortwörtlich dann irgendwie bei Magenta gesagt, wer das Spiel gesehen hat, weiß, wer ja hier am meisten kritisiert ja. werden muss.
Bragemann. Es tut mir sehr leid.
Das ist schon, also, wenn die eigene Mannschaft halt irgendwie 3 Tore in 8 Minuten kassiert hat, ja, eine schwierige Aussage, finde ich, weil trotz allem, was man da noch Positives rausziehen kann, ich finde auch, die Einstellung kann man in dem Spiel dann nicht absprechen, aber diese Leistungsschwankungen, also, die musst du zumindest als eigener Coach auch sehr, sehr kritisch hinterfragen.
Ja, ich glaube, wenn du so rausgehst wie wir, wenn du halt irgendwie das so gesehen hast und dann sagt dir noch irgendwer, okay, der erste Ball war im Aus, dann der Elfmeter, da war ein Ellbogenschlag vorher und dann siehst du es dann wie wir bei dem Elfmeter von Wagner nachher nochmal, dass das totales Stürmerfoul war und dann so, dann verstehe ich schon, dass man halt sagt, okay, das ist halt alles gegen uns gewinnen worden, aber man darf da halt auch nicht nichts schönreden in diesen Geschichten. Vor allem, ganz witzig ist dann vor allem eher, jetzt mal vorgegriffen, das Interview dann nach dem nächsten Spiel, wo dann Redner dann gesagt, naja, man darf jetzt dann vielleicht, muss ja auch mal aufhören, jetzt alles schön zu reden. Das ist so ein Wortlaut. Und dann wäre da gut, hätte man vielleicht früher mal aufhören müssen, alles schön zu reden. Aber egal, Elversberg, eins der wahrscheinlich ereignisreichsten Spiele der Historie des FC Ingolstadt.
Aufregend ohne Ende.
7 Tore in einem Spiel und die nicht alle für den Gegner hatten wir echt lange nicht mehr. Haben wir noch was zu Elversberg oder können wir jetzt zum glorreichen Spiel gegen Bayreuth wechseln? Weil jetzt wäre noch gerade Glanz, das ist Topspiel 4-3, da ist richtig was los gewesen. Und ihr wisst selber, das nächste Spiel war Bayreuth. Ja gut.
Ich glaube, bei dir ist die Fallhöhe am höchsten, was die Euphorie angeht.
Euphorie ist da... Nein, wir reden jetzt über 3 Spiele und dann reden wir über die Konsequenz der 3 Spiele. Da ist meine Euphorie wieder riesig. Bayreuth auswärts. Ich weiß nicht, also allein dessen, wie der FC Ingolstadt so ist, habe ich nicht so viel anders erwartet. Ich habe ja vorher noch gesagt, okay, ich erwarte gegen Elversberg ein Hammerspiel und danach wird man gegen Blutleerst, gegen Bayreuth und gegen Dortmund uns wieder schön blamieren. Gegen Dortmund spielen wir noch. Gegen Bayreuth haben wir uns schon schön blamiert.
Da kann man erstmal nichts erwidern. Das stimmt wohl.
Aber die Frage auch, ist es, also haben wir uns auch wieder zurecht blamiert? Oder haben wir uns unglücklich blamiert?
Also ich muss da auch wieder vorne wegschicken, dass dieser Gästeblock hat ja so einen Blickwinkel, dass du da taktisch gar nichts analysieren kannst. Also alles, was ich irgendwie sage, ist rein subjektiv aus dem Bauchgefühl raus. Mein Erlebnis des ganzen Tages war jetzt so, coole Auswärtsfahrt, coole Leute, alles top.
Außer 90 der Fußball. Minuten blenden wir aus.
Genau. Und ansonsten noch. Also es ist halt, es trifft halt sehr, sehr gut, dass man kann halt Spaß im Umfeld des FC Ingolstadt haben,
wenn man nicht ins Stadion geht.
Trotz der Mannschaft oder trotz des Vereins.
Eigentlich wäre da ja doch Stadion verboten, ganz gutes Konzept, oder? Fährst trotzdem auswärts, bleibst draußen, gehst du irgendwo in eine Kneipe?
Ja, ich werd mir Gedanken drüber machen.
Ja, grundsätzlich, es fängt ja recht offen an. Also ich meine, mich noch zu erinnern, vor dem 1-0 gab es auf beiden Seiten eine ganz gute Chance. Und eigentlich könnte man beidseitig schon ganz gut in Führung gehen können. Und wenn du 1-0 gegen Bayreuth in Führung gehst, dann geht das, also dann läuft das Spiel vielleicht wohl auch ein bisschen anders. Hoffe ich.
Also Marco, was ist denn heute los mit dir? Du versuchst ja selbst aus diesem Auftritt noch irgendwie die positiven Sachen herauszuziehen. Also ja, okay, man hatte eine Chance in der Anfangsviertelstunde, ich glaube durch Kostli war es so. Nee, Dittgen nachher Reingabe, Kostli, so. Aber Bayreuth hatte dann auch Chancen, kannst du auch aufzählen. Und vor allem musst du so.
Sagen,
also wenn ich doch aus so einer Situation herausgehe, Elversberg, und man dann das knapp verliert, und jetzt lassen wir diese ganzen Umstände, haben wir gerade schon analysiert, aber ich will da oben mitspielen. Ich will mit dem Aufstieg zu tun haben. Ich habe dann ein Auswärtsspiel in Bayreuth. Ich muss da gewinnen. Auf jeden Fall, wenn du oben mitspielen willst und dann so einen Auftritt hinlegst, dann ist da einfach so eine große Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, dass ich mich schon fragen muss, ja, wie kann es dazu kommen?
Ja, das 1-0 ist so eigentlich genau jetzt deine Analyse, dein Analyseschema heute. 2 Bälle.
Ja, ich kann auch wieder die gleiche Schallplatte aufspielen, weil auch die Situation habe ich mir mehrmals angeschaut. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Du bekommst den Konter und wirst über 2 Stationen ausgekontert und bist wieder in einigen Momenten strukturell so schlecht positioniert, dass ich mir denke, Das kann doch eigentlich nicht sein.
Ja, vor allem aus eigenem Einwurf. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, was die Situation davor ist. Ich glaube, irgendwie der Einwurf wechselt, weiß ich nicht, warum. Genau, also gefühlt so ein geschenkter Einwurf auf Höhe des gegnerischen 16ers und du fängst ein eigenes Tor. Also das, was Bene vorher im Endeffekt gesagt hat, dieses, du bist vor ein paar Sekunden vorher, bist du noch einfach völlig in der Situation und hast diese Situation unter Kontrolle. Es kann dir nichts passieren. Ein paar Minuten später liegst du hinten. Also das ist auch da wieder.
Kann Schalke ein Lied von singen, meine Situation, eigener Einwurf und dann ist alles offen.
Ja, vor allem, es war wieder eine, also wenn ich jetzt richtig auf dem Schirm habe, einen Ball, eine Verlagerung, so, und dann zieht man es auseinander und dann hast du aber auch hier Ballert in Überzahl, so am langen Pfosten wartet noch einer, aber auch nicht so, wo du sagst, ja klar, okay, man merkt jetzt, wenn jetzt nur der Ball in die Mitte kommt, dann steht er allein vorm Tor, sondern auch da sieht jetzt okay nach einem Konter aus in der Situation, aber jetzt nicht, dass der nicht mehr zu verteidigen wäre. Und das dann, also auch in Kombination mit den anderen Situationen am Anfang. Also irgendwie, Bayreuth hatte ein paar jetzt keine komplett hundertprozentigen Chancen, aber schon ein paar dann auch irgendwie Kopfbälle und oder Schüsse, wo ich sage, ja, also das ist doch viel zu wenig für das, dass Bayreuth der Aufsteiger ist, dass Bayreuth hinten drin ist, dass du schlecht in die Rückrunde gestartet bist als FCI, dass du auf jeden Fall oben dran bleiben willst und musst und dann drei Punkte dafür brauchst.
Das ist verkehrte Welt heute, voll gut. Der Bede redet sich in Rat. Nein, ich gebe dir vollkommen recht. Also wie du schon gerade sagst, das ist auch diese, der Konter, ja, alles offen, aber selbst nachdem das Kind eigentlich schon in den Boden gefallen ist, ist es immer noch verteidigbar eigentlich. Irgendwie, aber trotzdem schaffen wir es, den alleine dahin zu stellen.
Weil wir gerade noch in der Anfangsphase des Spiels sind. Also was ich auch wieder, weil ich vorher meinte, auch mit diesen Situationen, wo irgendwie abgeschalten wird und so, finde ich auch symptomatisch die erste Szene in der Zusammenfassung, auch bei Magenta, glaube ich, ist auch wieder noch vor dem 1-0 eine Ecke von Bayreuth, die irgendwie rausgeköpft wird auf die Seite, wo dann wieder die gefühlt ganze Hintermannschaft irgendwas moniert. Ich weiß nicht, ob der, sei es irgendwie der Ball war im Aus oder Torwart angegangen, Offensivfoul, irgendwas, aber keiner mehr irgendwie aufpasst, was wieder mit dem zweiten Ball passiert, der dann auch wieder gefährlich reinkommt. Also das muss man sich auch mal nochmal irgendwie anschauen, finde ich. Das ist, passt perfekt zu diesem, ich höre auf zu spielen, der Ball geht eh ins Aus und so weiter. Also für mich auch völlig unverständlich, dass da ja irgendwas nicht passt, dass da keiner ja die Konzentration hochhält oder was auch immer. Und klar, du kannst natürlich einen Konter fangen, der Konter ist top gespielt. Du kannst da in Rückstand gehen. Für mich ist eher problematisch dann, dass die Reaktion darauf halt miserabel ist. Also dieser Ditgen-Abschluss, ja, das ist auch der einzige, der mir irgendwie wirklich in Erinnerung ist. Und der Abschluss war jetzt auch wirklich nicht stark. Also die Situation herausgespielt, okay, war ordentlich, aber der Abschluss ist dann schwach. Aber mehr als diesen Schuss habe ich aus diesem ganzen Spiel offensiv von uns nicht mitgenommen. Rein subjektiv jetzt aus dem Stadion.
Ja, vor allem, und wenn der FC dann irgendwie was bisher noch konnte, auch in der Hinrunde, dann war es ja schon, dass man in gewissen Situationen dann seine, sag ich mal, individuelle Überlegenheit an noch irgendwie zu Toren ummünzen konnte. Lass es mich mal so formulieren. So. Und dann spielst du gegen Bayreuth, die, ich habe mir extra das nochmal angesehen, 14-34 Tore davor hatten. Und dann...
Gegen uns haben jetzt auch nicht viele Tore gemacht.
Und dann schaffst du es, dass du offensiv so harmlos bist. Und defensiv, wo du jetzt Schröck und Muslio wieder zurück hast, natürlich kannst du sagen, ja, aber Brackelmann und Gelb-Rot und so weiter spielt jetzt nicht mehr, ich muss wieder umbauen. Auf jeden Fall bringst du deine Spieler wieder zurück, dass du dann defensiv Bayreuth deutlich mehr Chancen zulässt und offensiv gar nichts
ja, bringst. Also das ist ja vorher auch kurz angeteasert schon, aber so defensiv, also ich kann mich nur, es gab eine Kopfballchance nach der anderen gefühlt wie Bayreuth. Also wenn die halt so ein bisschen mehr Zielwasser hätten, also wir hatten null Luftrohre da hinten, also das war wirklich, also ich habe das Gefühl, da hat keiner irgendwie auch nur versucht, irgendwas rauszuköpfen. Also wenn wir das, dass wir das nur 1-0 verlieren, ist eigentlich Bayreuths Offensivschwäche irgendwie geschuldet und auch jetzt nicht so viel Pech gehabt an dem Tag. Weil ich wüsste jetzt auch nicht mehr, viel mehr Chancen als dieses
Ding. Ja, und aber auch halt dem, vor allem auch geschuldet, dass sich Bayreuth halt wirklich auch in der zweiten Halbzeit und so weiter in alles reingeschmissen hat, gekämpft hat, Während das von unserer Seite, das musst du einfach so knallhart sagen, eine absolute Frechheit war. Also das ist ideenlos gewesen auf der einen Seite, aber auch eben nicht die Zweikampfhärte, die du erwarten würdest. Ja, komplett lustlos zum Teil auch und vor allem ideenlos.
Ja, vor allem auch, also die Struktur, da hat gar nichts gepasst. Also und dann, weil wir ja dann immer so ein bisschen, also diskutieren auch vorher Dreier-, Fünferkette, welche Struktur passt dann. Und dann spielst du gegen einen Gegner, den du eigentlich schon, oder du solltest zumindest den Anspruch haben, feldüberlegen zu sein, die Chancen herauszuspielen. Weil wann, wenn nicht gegen so eine Art von Gegner, muss man jetzt dann schon mal auch sagen, weil das ist ein Aufsteiger, hinten drin und so weiter und so fort. Du als FC willst oben mitspielen. Und da frage ich mich dann schon, ja, also wenn du dann so eine Leistung und so ein Auftreten auch bringst und auch mit den Spielern, die du mit einem gewissen Leistungsvermögen auf dem Papier hast, dann passen sehr, sehr viele Dinge nicht.
Ja, und was in der Absurdität irgendwie die Krone aufsetzt, ist irgendwie die gelb-rote Karte für Bayreuth für zweimal meckern. Also das hätte ich an dem Tag tatsächlich irgendwie auch einfach hervorragend irgendwie von uns zugetraut. Aber irgendwie nicht Bayreuth, weil die hatten ja gefühlt 750 gelbe Karten für Foulspiele. Ja. Aber einer schafft es dann mit zwei gelben Karten wegen Meckern runterzufliegen. Aber auch dann, da gab es zwar noch so ein leichtes, minimalen Versuch, sich aufzubäumen in den letzten 10 Minuten, aber da ist ja auch keine Torschuss mehr rausgekommen. Also nichts mehr passiert.
Hey, also wenn du irgendwie was Positives noch irgendwie hören willst, dann finde ich fast, dass David Odogu, der irgendwie sein Debüt gegeben hat, noch eine gute Grätsche hatte und auch mal den einen oder anderen so Offensivausflug drin hatte. Aber auch da ist jetzt nicht so sonderlich viel rumgekommen.
Das war ja am Ende, glaube ich, doch die einzige halbwegs gefährliche Situation, also den Ball dann auch irgendwie im Kopf nochmal in Fünfer querlegt und das sah alles so ein bisschen erfrischend aus. Aber andererseits, ich finde es erfrischend, ich finde er ganz gut, auch immer gut gespielt. Andererseits muss ich sagen, dass so auch dieser Einsatz jetzt für mich dann auch so ein Verzweiflungsakt irgendwie auch schon für Rehm sprach. Also ich habe irgendwie so, ich verstehe es dann auch irgendwann nicht
ja,
mehr.
Auch dann irgendwie Krupa noch einzuwechseln als Stürmer, während Soleimani irgendwo im Keller sitzt. Also schon sehr, sehr merkwürdig.
Ja. Also im Nachhinein natürlich ist es viel reininterpretiert. Da habe ich auch das Gefühl, dass so diese Entscheidung, dann Testrot tatsächlich mal nicht mehr spielen zu lassen, so der letzte Move war. Also jetzt irgendwie jetzt, okay, ich setze mich darüber hinweg, das Spiel jetzt halt nicht mehr, dann hat wieder nicht funktioniert im letzten Spiel, dann halt wirklich, okay, ich schmeiß jetzt alle Jungen nochmal irgendwie rein, die ich noch finde. War für mich dann auch irgendwann, naja, ich glaube, er hat das Gefühl, da stimmt jetzt nicht mehr unglaublich viel und da wird jetzt auch nicht mehr unglaublich viel irgendwie Positives passieren. Interessant, okay, hast du noch was zum Spiel direkt?
Nee, ich glaube, das ist aber eine sehr, sehr gute Überleitung irgendwie zu vielleicht noch den generell oder allgemeineren Faktoren beziehungsweise dem größeren Bild, weil wenn du schon auch so auf die Spiele eingehst, also das ist mir auch dann irgendwie so aufgefallen beziehungsweise wo ich mir kurz überlegt hatte, ja, was kann man denn an wirklich so übergreifenden Punkten sagen? Und das ist wirklich so auch, ja, du hattest keine eingespielte Mannschaft, Stichwort Testrot, du hast dann jetzt noch auch versucht, irgendwie Sachen durchzuwechseln, die dir aber dann noch weniger an Stabilität gegeben hat und du hattest einfach in der Situation für mich überhaupt keine Lösung gefunden.
Ja, ich finde es vielleicht noch, ja.
Ja, und also da noch zu ergänzen, ich finde auch, wenn man sich die Aufstellung, das Personal anschaut, einfach mit Kopacz, Ditgen und Beck einfach drei wirklich für diese Liga schon außergewöhnlich gute Kreativspieler auf dem Papier auf dem Platz zu haben und dann so wenig rumzubringen, das spricht schon auch Bände.
Auch einen Sapa in der Innenverteidigung als Spielmacher zu haben. Also auch das ist ja auch eigentlich theoretisch schon mehr in der Spieleröffnung irgendwie, theoretisch, ja, auf dem Papier wieder wünschen kann. Und dann aber jetzt auch gegen Bayreuth, also bei allem Respekt. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass man da jetzt in die größte Fußballmacht irgendwie angetreten ist. Ich würde so zwei Sachen sagen, das vielleicht schließt sich dann auch, warum ich vorher sagte, wollen wir wirklich aufsteigen. Ich fand nämlich das Interview von Rehm danach irgendwie schon auch, hat auch Bände gesprochen. Da war schon das erste Mal, glaube ich, in der Leben wirklich deutlich irgendwie geworden. Dann habe ich gedacht, ja, okay, es muss jetzt endlich mal Klartext gesprochen werden. Sie müssen aufhören, alles schön zu reden. den Spielern muss jetzt der Kopf gewaschen werden. Also man hat richtig gemerkt, also da ist irgendwas, also er wusste sicherlich schon, dass er, dass da jetzt aller letzte Stunde geschlagen hat. Und ganz interessant fand ich irgendwie, klar ist das im Impuls, aber dann wurde er gefragt, naja, wie ist es denn jetzt so, ist ja schon langsam die Gefahr, dass ihnen der Aufstiegszug jetzt langsam wegfährt, und dann antwortet er halt, naja, es geht jetzt nicht um den Aufstiegszug, es geht jetzt darum, dass wir mal wieder ein Spiel gewinnen. Und dann muss ich halt auch sagen, ja, darf man wahrscheinlich nicht überbewerten, aber so eine Aussage, okay, dann ist auch das nicht wirklich das Selbstverständnis da, dass man irgendwie aufsteigen kann. Klar, hat er andere Probleme gehabt in dem Moment, aber das, was ich vorher meinte, wollen wir wirklich aufsteigen? Also wenn ich sowas sage, ist es schon bedenklichst. Vor allem, wenn wir immer noch reden müssen, dass unsere Konkurrenz da oben Saarbrücken und Elversberg ist. Ja. Also Anspruchsdenken.
Ja, vor allem ist man jetzt auch nicht mehr irgendwie Anfang der Saison. Hier, man muss sich finden, man muss reinkommen, sondern man hatte jetzt eben eine sehr, sehr lange Vorbereitung. Man hat eben gewusst, worauf es jetzt ankommt. Und startet halt dann so in die Rückrunde.
Ja, vielleicht startet so in die Rückrunde, nur irgendwie die Zahlen dazu. Ich meine, ich bin irgendwie bewusst, wir haben in der Winterpause geredet und da haben wir gesagt, okay, wir sind zwei Punkte in den direkten Aufstieg, wir sind punktgleich mit dem Relegationsplatz und irgendwie sind wir aber alle nicht zufrieden, haben alles gefühlt, das wird nichts, was ja eh schon ein bisschen komisch war. Und dann drei Spieltage später bist du 5 Punkte in den Relegationsplatz, 9 Punkte in den direkten Aufstieg. Und 16 Punkte hinter Elversberg.
Ja, und jetzt sind wir wirklich nicht für Optimismus bekannt, aber so pessimistisch waren selbst wir nicht. Also, dass wir jetzt wirklich mit hier 0 Punkten aus 3 Spielen irgendwie herausgehen.
Ne, ich hab mit viel geredet und das war schon pessimistisch. Ja, ich meine, so viel jetzt irgendwie zu den Fakten hin und her. Ja, und die Frage ist jetzt an der Stelle zwei Dinge. Zum einen, versteht ihr den Trainerwechsel? Und Zeitpunkt des Trainerwechsels. Und falls ihr das irgendwie so einordnen können wollt, was auch immer, findet ihr es gut?
Finde ich es gut aus einer Sicht, wie willst du den Verein voranbringen oder was benötigst du eigentlich? Stabilität, Stichwort, nein. Finde ich es nötig? Absolut. Ich meine, wir haben gerade drüber gesprochen. Also, wenn man sich mal die Gesamtsituation anschaut, dann fehlen da einfach die Argumente. Es war keine Weiterentwicklung zu sehen, sondern es war eher eine Verschlechterung. Wir haben davon gesprochen, dass in der Hinrunde manchmal auch vieles überdeckt wurde durch Spiele, die für dich gelaufen sind, beziehungsweise Spiele, in denen du irgendwie dann deine individuelle Überlegenheit gegen manche Gegner einsetzen konntest, beziehungsweise dein individuelles Potenzial von gewissen Spielern und dann da einfach dreifach gepunktet hast. So, und dann hattest du in der Hinrunde auch immer geschafft, dass es nicht zu lang gedauert hat, wenn du mal verloren hast, dass da nicht eine komplette Niederlagenserie daraus wurde, beziehungsweise eine längere Durststrecke. Und das kam ja jetzt alles zusammen. Und dann ist es schon so, wo ich sage, also A, offensiv fehlen dir die Ideen, fehlt dir die Struktur. Und defensiv wird es jetzt auch noch deutlich, deutlich anfälliger. Und wie erwähnt, wäre es jetzt vielleicht die Ausnahme gewesen, dass man sagt, hey, gegen Elversberg, so und so, ja, kann mal passieren. Sieht man ja zum Teil auch irgendwie bei anderen Mannschaften, zum Beispiel in der ersten Liga, ein Spiel mal 6-0 verlieren oder so, obwohl du defensiv stehst, kann passieren. Aber dann kommen auch noch quasi, wo du sagst, vielleicht hinten drin hast du Verletzungspech, dann kommen deine Spieler zurück. Und dann gegen Bayreuth, gegen den Aufsteiger, hast du derartige Probleme. Also da fehlt mir dann schon auch irgendwie so die nach vorne raus Idee, wie das dann verbessert werden soll. Und das ist einfach so auch mit diesem Kader, auch wenn du sagst, hey, erst zusammenbauen und so weiter, man muss sich finden. Aber zu diesem Zeitpunkt in der Rückrunde, da muss dein Anspruch als FC Ingolstadt auch ein komplett anderer sein einfach.
Ja, ich bin ja erstmal grundsätzlich per se immer Teamkontinuität. Deswegen natürlich bin ich erstmal nicht begeistert, dass wir wieder in der Situation sind. Dass es halt wieder so ist, dass uns
aber
eigentlich...
Aber du als größter Rüdiger Rehm-Fan.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist es halt genau das, was Bene sagt. Also du kannst halt in der jetzigen Phase, ich glaube die Phase ist eine unglaublich wichtige, nicht 3 Spiele am Stück verlieren. Und vor allem, so wie wir es ja jetzt auch tatsächlich, finde ich, sehr gut hergeleitet haben, mit diesen Punkten, die die diese Spiele gezeigt haben, teilweise sehr, sehr drastisch, dass da eben was nicht stimmt, ist es leider nur logisch. Ja? Also die Außenwirkung ist fatal, aber es ist nur logisch, jetzt irgendwie den Trainer rauszuschmeißen. Und vor allem für mich das Hauptargument ist im Endeffekt, seit er jetzt da war, hatte er 3 Vorbereitungen. Er hat offenbar keine richtig nachhaltig genutzt. Auch wenn ich mir damit selber ins Knie schieße, dass ich irgendwie in dem Chemnitz-Spiel was anderes gesehen habe. Aber es ist halt mindestens eine Saisonvorbereitung dann zu viel, die er nicht genutzt hat, sondern es hat für mich zum Ende hin auch dann eher nach ja, diesem Muster mit wir versuchen irgendwie alles, er hat relativ lange gebraucht, um überhaupt von der Viererkette mal was anderes auszuprobieren, klammert sich dann an diese Dreierkette, die offenbar eben auch nicht richtig funktioniert, beim Personal, ja, Testrot dann doch rauszunehmen, irgendwie als letzten Notnagel. Es sind alles so Indizien dafür, dass er selber auch am Ende seines Lateins irgendwie war.
Ja, also im Grunde bin ich ja meistens bei deiner Kontinuität dabei. Wobei ich in dem Fall sagen würde, das sind so schlechte Außendarsteller. Sehe ich ja momentan nicht. Also dafür ist es mir gerade auch einfach irgendwie, wie Bin schon sagt, wir sind zu weit hinter unseren Ansprüchen. Wir sind 16 Punkte hinter Elversberg. Da finde ich es tatsächlich irgendwann mal legitim zu sagen, yo, jetzt trenne dich mal von dem Trainer, mit dem halt einfach nichts funktioniert. Klar wäre es irgendwie uns allen lieber, dass es halt irgendwie funktioniert und langfristig funktioniert. Wir sind sicherlich gerade nicht an dem Punkt, an dem wir irgendwie in der letzten Saison waren, dass wir alle rausschmeißen und dann wieder rausschmeißen und nochmal rausschmeißen. Ich schließe gleich wieder an, Wiener, du bist ganz heiß, noch was rauszubringen.
Nee, ich glaube, also wir sollten vielleicht nochmal so ein bisschen jetzt auf die aktuelle Situation eingehen und dann nochmal vielleicht in den größeren Bogen, was diese Entlassung wiederum jetzt konkret auch, ja vielleicht kurzfristig, aber auch mittelfristig für den Verein heißt, so ein bisschen zu analysieren, weil da gäbe es dann, glaube ich, auch noch wichtige Punkte zu ergänzen. Und vielleicht der Hinweis oder die Überleitung dazu noch zur Pressemitteilung, da hat ja dann auch Beiersdorfer darauf hingewiesen, es waren aus den letzten 7 Spielen 5 Niederlagen. Und das, die Perspektive finde ich dann schon auch noch wichtig, weil wir haben dann eben, oder der FC hat dann eben auch kurz vor Ende der Hinrunde, da hatte man ja auch schon eine Phase mit 2 Niederlagen, wo du sagst, hey, zu Hause gegen Köln, haben wir ausführlich drüber gesprochen, beziehungsweise auswärts gegen Werl, wo du dann den Anschluss nach oben schaffen kannst, beziehungsweise dir einen Vorsprung erarbeiten kannst. Hast du ja da schon ist es dir nicht gelungen, so, und dann konntest du es nochmal drehen mit Duisburg und ich glaube Halle war es oder so, wo du dann den Anschluss wieder hergestellt hast, so, und dann dachtest, ja, okay, dann kannst du jetzt angreifen mit einer vernünftigen Vorbereitung und so weiter und so fort. Das heißt, alle Sachen, die du dir aber vornimmst, die gehen jetzt dann nicht auf. Und dann muss ich schon sagen, wenn ich irgendwie in der Situation noch versuchen will, dann jetzt nach oben anzuschließen, dann bleibt für mich leider, so hart es klingt, nur die einzige Konsequenz der Trainerwechsel.
Ja, also im Grunde, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass ich jetzt eh nie irgendwo warm geworden bin mit Rehm. Ja, jetzt habe ich auch keinen Hehl draus gemacht. Heißt, deswegen bin ich wahrscheinlich irgendwie die schlechteste Stellschraube zu bewerten, wann man ihn jetzt rausschmeißen soll. Weil ich einfach der Meinung bin, dass es schon lange überfällig ist, weil ich es einfach nicht sehe. Die Frage, die sich mir stellt, was natürlich bitter ist an der Stelle, wir über alles, was wir geredet haben, ist komplett nachvollziehbar, glaube ich. Nur jetzt bist du heute am 31.01., das Wintertransferfenster schließt, deine ewig lange Winterpause mit Vorbereitungsmöglichkeiten durch die Winter-WM ist vorbei. Es ist natürlich alles Hindsight, aber unsere Bewertung in der Winterpause war eigentlich recht eindeutig, es läuft halt irgendwie nicht. Und wir sehen nicht, dass das sich ändert. Wir sehen nicht, dass das jetzt wird. Und dann muss man auch sagen, naja, hätte man nicht eventuell, wenn man sagt, okay, ich muss halt irgendwie auf jeden Fall diesen sportlichen Aufstieg schaffen, dann nicht noch früher reagieren können, müssen, sollen. um wirklich optimale Voraussetzungen zu haben. Klar, so ist es, wie du schon sagst, jetzt hat er noch eine zusätzliche Vorbereitung gehabt, hätte nochmal die Möglichkeit gehabt, das Ruder rumzureißen. Aber jetzt ist ewig lang alles vorbei. Die Winter ist wie gesagt, alles geschlossen, Transfer vorbei. 3 Spiele auf die Schnauze bekommen, jetzt holst du einen neuen Trainer. Mit der Hypothek, die du jetzt schon wieder hast. Ist das nicht an dem Punkt jetzt schon wieder so ein bisschen...
Ja, es ist schwer dir da, also von außen betrachtet, es ist schwer dir da zu widersprechen. Bloß da ist es halt wirklich, das sagen wir immer in der einen oder anderen Situation, da wären jetzt die internen Prozesse sehr, sehr interessant, wie es wirklich da abgelaufen ist, wie verlief denn komplett die Vorbereitung, wie waren dann also die Situation zwischen Trainer und Mannschaft, vielleicht auch zwischen dann sportlicher Führung, Mannschaft und Trainer, weil nämlich das wären halt sehr, sehr wichtige, sag ich mal, Datenpunkte, die man brauchen würde, um dann eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Und dann ist es natürlich so, dass wenn du sagst, hey, du bist mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gegangen, da dann den Trainer zu wechseln, glaube ich, das hat dann schon einfach eine sehr, sehr hohe Fallhöhe, was dann letzten Endes auch einfach gerade Vereine selten machen, weil du sehr viel verlieren kannst. Aber ich glaube schon, und da stimme ich dir zu, dass es oftmals in der ein oder anderen Situation die sinnvollere Geschichte wäre. Aber da... Ohne alles und von außen schwer zu beurteilen. Aber ich dachte man schon wieder, auch wenn wir jetzt drüber gesprochen haben oder so vielleicht so ein, zwei Gedanken für die heutige Folge, ja, es sind eigentlich die Standardmechanismen, dass du sagst, hey, hier, okay, man hat versucht und dann, ja, okay, 3 Niederlagen, ich wechsle den Trainer, um noch die letzte Chance versuchen zu ergreifen, dass ich um den Aufstieg mitspiele beziehungsweise eine Chance auf den Relegationsplatz habe. Und da frage ich mich dann schon in so der einen oder anderen Situation, gerade als Verein für den FCI, ja, welcher Trainer funktioniert denn dann überhaupt in diesem Umfeld? Mit welchem Trainer habe ich überhaupt die Chance, eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten? Weil wenn man es da mal so ein bisschen durchgeht, man hat die irgendwie... Oral, der den Verein kennt, der die Bedingungen kennt, der dann mehrmals zurückkam. So. Man hatte Petzold, der aus der eigenen Jugend kam, den du selber aufgebaut hast, der dann übernommen hat. Man hatte jetzt mit Rehm einen Trainer, der die Liga kannte, der weiß, wie es ist, quasi aus der Liga heraus dann aufzusteigen. Also hast du dann so ein breites Spektrum allein schon da mit diesen 3 Trainern, wo ich dann schon sage, was sind denn die Bedingungen beziehungsweise die fachliche Expertise und Skills, die dann ein Trainer mitbringen muss, um für diesen Verein jetzt eine Stabilität reinzubringen?
Das ist eigentlich ein ziemlich interessanter Aspekt, der irgendwie so ein bisschen scheiße ist. Der gefällt mir nicht. Weil das ist natürlich schon ein Punkt, also jetzt zu sagen, okay, es wurde halt über die Jahre halt so viel versucht, also alle möglichen von außen, von innen, ältere, gesetztere, impulsivere, ruhigere Trainer, was auch immer. Und man muss ja auch mal wirklich sagen, klar, es ist irgendwie Chaos FC Ingolstadt und da geht es immer groß hoch und runter, aber eigentlich hast du ja wirklich ein ziemlich ruhiges Arbeitsumfeld. Also da gibt es schon ganz andere Vereine, bei denen da viel schneller zum einen mehr Öffentlichkeitswirksamkeit da ist und zum anderen anderes Anspruchsdenken und oder halt einfach viel mehr laute Gruppen oder Anteilseigner, die halt da irgendwo Stress machen. Heißt, eigentlich hast du ja eine ganz gute Voraussetzung.
Ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten an dem Thema stört, auch wenn du es gerne so hinstellst, ich hänge nicht an der Personalie Rehm. Es ist nur eher die Vorstellung gewesen, er wurde uns als jemand verkauft, der jetzt die langfristige Lösung ist, der jetzt diese Kontinuität bringt, nach der ich und ich glaube auch einige andere, vor allem auch in der Fanszene, immer so ein bisschen lechzen. Und das jetzt wieder einfach festzustellen, okay, es haut nicht hin, das löst bei mir halt schon auf jeden Fall aus, okay, es wird auch nicht hinhauen. Also wir müssen uns wahrscheinlich einfach darauf einstellen, einmal im Jahr mindestens ist halt einfach FC Ingolstadt Day und dann wird der Trainer wieder gewechselt. Deswegen ist es mir auch mittlerweile echt völlig egal, wer da kommt, weil ich weiß, ich muss mich sowieso nicht an ihn gewöhnen. Also das ist halt das, was ich mitnehme. Und aber du sagst auch, ja, das Umfeld ist eigentlich nicht schwierig. es ist auch nicht der Druck da, wie zum Beispiel bei 60 irgendwie da ist, die verlieren ein Spiel und das wird schon nach dem Trainer geschehen und selbst die schaffen es irgendwie relativ lange Zeit mit Kölner auszuhalten, obwohl sie nicht den Erfolg haben, den sie eigentlich dringend brauchen, auch wenn er jetzt heute ebenfalls gefeuert wird, aber ja, man versteht es nicht, also selbst, klar, natürlich der Donaukurier auch ist gerne dabei, wenn es da irgendwie was zu kritisieren gibt, aber heute wird der FC Ingolstadt Trainer entlassen, schauen wir auf die Startseite vom Donaukurier, da ist die Top-Meldung irgendwie ein gerissenes Schaf von dem Wolf, also das ist halt, das ist aus dem FC Ingolstadt geworden, er ist einfach...
Aber die DPA immer nicht schnell genug, ja, dass sie was kopieren können, wahrscheinlich.
Es ist einfach komplett uninteressant geworden. So. Ich glaube, dass bei jedem oder bei den meisten Fans einfach das nur noch ein Schulterzucken auslöst und sagt, ja, okay, scheint wohl logisch zu sein, von Rehm jetzt auch kein großer Fan irgendwie gewesen, aber ist halt der FC Ingolstadt, so sind wir halt.
Ich glaube, du hast halt so ein Problem, ich weiß nicht, ob das oft subjektiv ist. Klar hatten wir das krasse Problem, dass wir halt immer so übertrieben haben, dass wir halt dann irgendwie immer dreimal den Trainer rausschmeißen und dann irgendwie noch den Sportdirektor und nochmal irgendwen, das halt also einmal. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass bei den kleinen Vereinen ja in der Regel entweder die Trainer halt keinen Erfolg haben und dann wieder gehen oder halt Erfolg haben und gehen. Ich meine, also in der Liga, in der wir unterwegs sind, ohne das jetzt wirklich irgendwie zu wissen, aber wie viele Trainer gibt es da, die da wirklich langfristig bei einem Verein sind? Also mit langfristig, sage ich, 3 Jahre oder was auch immer. Ich meine, das war dann irgendwie natürlich mein Lieberknecht irgendwie ewig, aber ansonsten gibt es sicherlich welche, aber oft ist es dann halt so, umso schneller der Erfolg da ist.
Ja, ist aber halt also wir sind da weg. Schon sehr, sehr überproportional.
Ja, ja, klar, ich sage, bei uns ist es halt krasser, vor allem diese Clusterung.
Aber Markus, sorry, dass ich dich unterbreche. Also gerade, weil auf das will ich so ein bisschen hinaus. Es gibt ja schon einige Positivbeispiele, also wo Trainer wirklich längerfristig waren und was aufgebaut haben. Frank Schmidt in Heidenheim, Alois Schwarz damals in Sandhausen und so weiter und so fort.
Das ja, sind das auch sind Vereine. Ja, ja klar gibt es die, aber das ist ja tatsächlich eher so, ja, die gibt es halt.
Also da, natürlich ja, aber, die, aber du kannst ja auch schon...
48 Mannschaften.
Aber du kannst ja auch schon sehen, dass so mit Vereinen, die in den letzten Jahren einfach komplett an dir vorbeigezogen sind. Das ist dann eben auch in Holstein Kiel. Ja, woher kamen die denn? So, das ist dann sowas wie Sandhausen, das ist sowas wie Heidenheim, die einfach mit gewachsenen Strukturen und einer Kontinuität einfach komplett Stück für Stück was aufgebaut haben. Oder muss man einfach nur auch nochmal eins höher gehen in der ersten Liga, wie sich dann sowas wie Mainz etabliert hat. Also es gibt schon die Faktoren, dass du in dem ruhigeren Umfeld mit einer klugen Strategie, einem sehr guten Personal, da was aufbauen kannst. Und da frage ich mich schon, also, ja, was sind da die tiefer gehenden Probleme, die jetzt eben das vom FCI in den letzten 5, 6 Jahren so komplett verursacht haben? Und diese Position Trainer ist ja dann für mich fast nur noch symptomatisch, weil klar, wenn man sich jetzt mal schaut, irgendwie aus der Saison oder aus den beiden Saisons in der ersten Liga, aber dann auch eher muss man in die Saison nach den Abstiegen in die zweite Liga gehen. Da ist ja fast keiner mehr aus der Führungsebene da. Und das wurde einmal oder fast schon mehrmals gewechselt. Und da fangen dann auch schon die Probleme an und das ist dann irgendwie so ein bisschen sinnbildlich, weil ein Kader mehrmals durchgetauscht wurde. Für mich ist der auch, und das erkennt man dann auch wieder, irgendwie nicht gut zusammengestellt in manchen Positionen, haben wir auch zum Teil einfach davon gesprochen, wo es immer wieder Probleme auch gibt. Und ich glaube, dahinter sind die tiefergehenden Probleme und da frage ich mich schon, ich bin jetzt nicht mehr oder auf keinen Fall mehr im Ansatz so nah dran, wie ich es damals vielleicht oder näher dran, wie ich es war, als ich studiert habe in Ingolstadt und das miterlebt habe. Aber was ist denn die Idee und die Strategie für die mittlere Frist des Vereins?
Ja, grundsätzlich sagt ja auch keiner, also von mich nicht, dass man nicht etwas aufbauen kann. Ne? Also wie gesagt, und auch mir ganz klar bewusst, weil ich gesagt habe, ja, natürlich ist bei uns sind halt diese krassen Geschichten halt das, was auch die Außendarstellung halt irgendwie schädigt. Und dann so Geschichten, dass du zwischendurch auch noch irgendwelche Trainer oder Schaudingers hast, die auch noch eine scheiß Außenwirkung haben. Da kommt ja dann auch alles zusammen. Ob das jetzt irgendwie an, weil es auch gerade eine schlechter Kader zusammenstellung, weiß ich auch nicht so genau, weil ich weiß nicht, Ich kann mich jetzt nicht mehr so richtig dieses Jahr erinnern. Aber haben wir irgendwie zum Start der Saison den Kader in seiner Zusammenstellung angezweifelt? Ich weiß noch, dass ich es letztes Jahr nicht wirklich habe. Dass ich damals gesagt habe, nee, mir kommt der Kader eigentlich ganz gut vor. Und dann war es scheiße. Und dieses Jahr, wenn ich jetzt zurückdenke, würde ich auch sagen, naja, im Sommer kam er mir jetzt auch nicht so schlecht vor. Und jetzt ist es irgendwie wieder scheiße. Also deswegen ist immer so ein bisschen die Frage, also ist es wirklich per se schlecht zusammengestellt?
Bin ich auch nicht der Meinung. Also ich bin weiterhin der Meinung, dass man aus diesem Kader sehr, sehr viel mehr rausholen kann und dass er eben auch nicht geschafft hat. Ich bin dabei, dass man jetzt in der Winterpause dieses Transferfenster irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ob es verschlafen, vermutlich ja nicht, aber mindestens unterbewertet irgendwie hat. Das werden wir noch sehen. Aber ja, es gibt Einzelpersonen oder Positionen, wo ich der Meinung bin, da hätte man jetzt nochmal nachlegen sollen. Aber ich bin weiterhin der Meinung, dass du mit diesem Kader weitaus mehr erreichen kannst, wenn alles zusammenspielt, als, was haben wir gerade aktuell, Platz 7.
Achso, also da, also verstehe mich nicht falsch, zu 100% habe ich ja gesagt, also auch mit den Spielern, die du hast, also das darf auf keinen Fall der Anspruch sein, dann solche Spiele gegen Bayreuth, gegen Aue und so weiter, zu 100%. Aber dann merkst du schon, worauf ich hinaus wollte, dass durch die mehrmaligen Umbrüche dann immer wieder quasi sehr, sehr viele Spieler gingen, neue Spieler hinzukamen und dass da auf keinen Fall, nur im Ansatz auch, auf keinen Fall in der Gesamtheit eine gewachsene Struktur ist. Und ich glaube, daran mangelt es auch so ein bisschen. Weil ich meine, haben wir ja auch also gesagt, also wie häufig dann zum Beispiel jetzt dann ehemalige Spieler, da haben wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, jetzt dann gerade in den letzten Tagen nur irgendwo bei dem und dem Verein unterkamen. Und oder wie jetzt Antonic, die sind dann von dir gegangen und dann hier, ja, spielen sie genau beim Spitzenreiter und gegen dich machen die dann so ein Spiel. Also da frage ich mich dann schon, was passt dann da auch strukturell nicht? Und ich glaube schon, dass man das eben merkt am Kader oder dass das ein Aspekt ist, dass halt immer in hoher Frequenz dann oftmals in Transferfenstern viele Spieler gingen, viele Spieler wieder neu dazukamen. Ist natürlich auch gerade durch die Situation Aufstieg, Abstieg etc., was dann automatisch mit sich kommt. Wenn du natürlich mehrere Jahre in der gleichen Liga bleibst, dann macht es deutlich einfacher.
Ist die Theorie dann im Endeffekt, dass auch am Personal nicht lang genug festgehalten wird, jenseits des Trainers? Weil ich denke mir gerade, weil du sagst, es müssen viele gehen und kommen viele neu, ist ja meistens irgendwie jetzt irgendwie bei uns nicht, dass die uns weggekauft werden, weil sie so gut waren, sondern dass sich immer auch im letzten Jahr immer rigoros wieder ausgesiebt haben.
Absolut. Also und man, das ist ja auch wieder ein Identifikationsthema und etwas, was mit Sicherheit die letzten Monate mindestens auf der Strecke geblieben ist. Also dieses, du hast viele, die sich jetzt vielleicht auch nicht tagtäglich mit dem FC Ingolstadt beschäftigen, die kennen diese Mannschaft nicht und die haben, oder selbst Leute, die eine Dauerkarte haben und so, haben wenig bis keine Identifikationsfiguren da drin. Der Fußball, der gespielt wird mit diesem Personal, ist nicht wirklich dafür da, um jetzt eine Euphorie auszulösen oder halt ja irgendwie eine Art Aufbruchstimmung. Und die Gefahr, die ich sehe, ist jetzt auch wieder in diesem Trainerwechsel, der mag fachlich, also richtig sein an der Stelle, aber wir haben wieder Ende des Transferfensters, es wird wieder ein Trainer kommen, der im Endeffekt jetzt wieder ein halbes Jahr Zeit hat, sich auf der Ausrede auszuruhen. Ist ja ein Kader, den ich nicht mit zusammengestellt habe. Ach, und wir hatten ja auch schon viel Rückstand, als ich gekommen bin. Das ist irgendwie so ein Teufelskreis, aus dem ich irgendwie einfach nicht verstehe, wie wir da rauskommen wollen. Weil klar, wir sind der FC Ingolstadt, wir haben auch, sind wir wieder bei dem Thema Infrastruktur und so weiter, einen Anspruch, der höher ist als dritte Liga. Das heißt, du kannst eigentlich nicht mehr als eine Konsolidierungssaison irgendwie haben. Und die hat jetzt auch keiner irgendwie geplant, sondern es wurde schon relativ offensiv, allein durch die Neuverpflichtungen, Ditgen und so weiter, Testrot, kommuniziert, wir wollen direkt wieder hoch. Wir haben hier kein Konsolidierungsjahr irgendwie. Und das zusammen, ja, bringt dich immer wieder in den Zugzwang, dass du eben dir auch nicht leisten kannst, mal länger an am Personal festzuhalten. Du hast vorher die Bundesliga ein paar Beispiele angesprochen. Ich finde noch krasser ist irgendwie Arsenal in England, wo Arteta irgendwie ja, 2 Jahre lang wirklich weit unter den Ansprüchen von Arsenal gespielt hat, aber jetzt halt ja, an ihm festgehalten wurde und jetzt liefert. Das soll nicht heißen, dass Rehm irgendwie 2,5 Jahre Zeit bekommen sollte, aber in diese Situation kommen wir ja mit dem FC Ingolstadt nie.
Die Unterschiede jetzt da, also ohne jetzt dabei Arsenal zu sein, ich finde es auch ein interessanter Vergleich. Und die Frage ist halt, da gab es ja sicherlich dann irgendwie Grund, anhand der Art irgendwie zu sagen, jo, ich vertraue da drauf. Also was ich sagen muss, also das war ja das, was wir letztes Jahr schon viel drüber geredet haben. Für mich war das halt einfach diese Rückrunde, diese Ausredensaison letztes Jahr schon einfach genug Grund dafür zu sagen, ich vertraue nicht auf irgendeine Entwicklung von Rehm und auch nicht in 3 Jahren. Heißt, das ist natürlich ein grundsätzlicher Unterschied, aber ob es jetzt denjenigen gibt, der jetzt dann halt nächstes Jahr kommt, ist es dann ist halt immer die Frage, rückwirkend wäre es dann nicht eher doch Petzold gewesen, bei dem man hätte länger sagen müssen, okay, wenn dann, also wenn wir vielleicht irgendwann mal einen haben, der sich dann da fängt, dann ist es einer aus den eigenen Reihen, hätte, wäre, könnte, keine Ahnung.
Ja, vor allem irgendwie, ich glaube, das hat genau gut getroffen. Also wenn ich euch beide immer so erlebt habe, das macht sich ja dann schon, glaube ich, sehr, sehr bemerkbar, dass dir wirklich einfach diese Identifikationsfiguren fehlen. Dass du wirklich sagst, ja, wo sind denn die Spieler, die mal nicht nur eine oder zwei Saisons beim FCI geblieben sind und die so ein bisschen einen gewissen Kern bilden. Ja, du hast jetzt vielleicht noch so ein bisschen Schröck, so, aber dann wird es schon schwierig. Und dann, und das klingt jetzt hart, aber ich glaube, hat einen sehr, sehr wahren Kern dran. Es ist einiges gerade beim FC von außen betrachtet austauschbar. So. Da fragt man sich ja, wofür will der Verein stehen? Wo ist der Kern? Wo ist die Spielidee? Welchen Anspruch will ich haben? Wie Martin gesagt hat, von der Infrastruktur muss der auf jeden Fall höher als dritte Liga sein. So, du hinterfragst jetzt aber Marco auch, ja, will man aufsteigen? Will man absolut in dieser Saison aufsteigen? Wie ist denn da die Zielsetzung? Da haben wir ja auch immer mal wieder gesagt, ja, da waren dann so nicht auch immer zu 100% einordnbare Aussagen. Und das ist dann einfach schon schwer und passt einfach sehr, sehr in ein komplettes Gesamtbild. Und dann ist eben auch der Trainer eine sehr, sehr zentrale Position in diesem Gesamtkonstrukt. Aber auf keinen Fall die Position, die dir alles retten oder drehen kann. Sondern das ist dann, und drum glaube ich, ist es wirklich, trifft es ganz gut, aktuell einfach diese Nicht-Kontinuität auf der Trainerposition einfach ein Symptom für einige andere auch tiefergehende Ursachen.
Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ich meine, das ist einfach unauflösbar für uns aktuell und einfach nur ein Produkt der letzten 10 Jahre. Mensch, ich war so gut motiviert und voll gut gelaunt heute. Und dann kommt ihr. Nee, Bede, wir machen da jetzt keine Diskussion mehr auf. Wir sind jetzt einfach alle demotiviert. Es wird sich jetzt wahrscheinlich, bevor ihr diese Folge hört, sowieso erledigt haben. Also ich gehe mal davon aus, dass dann zumindest mal nicht am Wochenende irgendwie ein Interimstrainer auf der Bank sitzt. Kann natürlich sein, aber ich glaube tatsächlich, wenn ihr diese Folge hört, wisst ihr eh schon, wer neuer Trainer ist. Heißt, ich glaube, wir diskutieren dann lieber nach den ersten Spielen mit neuem Trainer darüber, wie wir die Entscheidung finden, wie wir den Einstieg finden und finden dann wieder zur unglaublich positiven Energie, die ich heute verstrahlt habe, die mir im Keim erstickt wurde. Gewöhnt euch bitte nicht dran, das wird nächstes Mal wieder ganz schlimm werden. Also genießt es, dass ich heute so strahlender Ruhepol war.
Ja, also wenn das dann gleichzeitig heißt, dass wir auch Spiele gewonnen haben und du deswegen wieder schlechter gelaunt bist, dann...
Habe ich nicht verstanden. Ja. Egal. Lassen wir es gut sein. Keine Spekulation. Wir lassen kommen, was da kommt und vertrauen da voll auf die Entscheidung unserer sportlichen Führung.
Oder so. Genau.
Dann viel Spaß für das Wochenende und wir werden sehen, wer bei uns auf der Bank sitzt und wer am Feld steht und wer im Tor steht. Schönen Abend, schönen Tag, was auch immer.